Gott loben und preisen. Heute ist ein langer Tag. Gottesdienst morgens, Gottesdienst nach abends. Und wir wollen einfach in die Gegenwart Gottes hineingehen, alles vergessen, die Woche abschalten, nach oben schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Auch wenn es schön warm ist, kein Problem. Wir stehen auf und wir singen. Preisen unseren Herrn und Heiland. Halleluja. Vater, ich danke dir. Preise dich, bete dich an. Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, regiert. Die Gegenwart Gottes erfahren. Halleluja.
Ich möchte einfach Gott danken, dass mein Enkel am Montag gesund auf die Welt kam. Denn meine Tochter kam ins Krankenhaus und es sah erst gar nicht so gut aus. Und dann hat Johannes mit mir auch gebetet dafür. Und er ist gesund auf die Welt gekommen. Und ich danke Gott und preise ihm dafür. Amen. Danke.
Preis Gott.
Ich möchte Gott loben und preisen, weil er uns gerade irgendwie durchträgt. Wir mussten gerade umziehen in einem höllischen Chaos, also höllisch wirklich irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich versuche darauf zu vertrauen, dass Gott uns da durchträgt.
Und er tut es auch. Danke.
Ich habe jetzt rein zu in der U-Bahn nochmal alles durchgelesen, was du uns geschrieben hast. Der Herr sieht alles und sieht dich an allen Orten und überall, wo du bist. Und da, wo du hingestellt bist, oh, dachte Herr, da. Und die Predigt vom Freitag, na, Dankeschön. Also ich danke und ich lobe und preise dem Herrn, dass er mich da gebrauchen will, wo ich stehe. Und ich kann es nicht aus meiner Kraft. Unmöglich. Es geht nur Stück für Stück mit ihm. Und dafür will ich ihm preisen und danken. Wenn meine Kraft am Ende ist, dass er wieder nachschiebt, dass es wieder weitergeht. Danke, Herr.
Amen. Preis Gott. Halleluja.
Ich möchte auch den Herrn preisen, loben und danken. Vor 2 Wochen war ja hier der Salbungsgottesdienst und der Heilige Geist hat mir vieles aufgezeigt, dass ich nach vorne schauen soll, nicht in die Vergangenheit. Und ich bin, jetzt habe ich eine Arbeit und die Gesundheit geht Schritt für Schritt voran und meine Ehe geht auch Schritt für Schritt wieder in die richtige Richtung.
Lob und Dank. Preis Gott.
Ich möchte auch Gott die Ehre geben für alles, was er getan hat, für dich, meine Geschwister, besonders für welche Geschwister ihr, alle Namen kann ich nicht alles nennen. Ich danke Gott für alle Hilfe und für neue Wohnung, für Gesundheit. Ich stehe jetzt alleine ohne fremde Hilfe. Ich danke Gott dafür. Amen. Ohne Operation ist keine stattgefunden. Amen.
Gott ist gut. Amen. Lob und Dank.
Ja, ich möchte Gott preisen, da mein Leben mit Schmerzen oder von Schmerzen bestimmt gewesen sind. Und dass ich seit 18 Jahren überhaupt nicht mehr auf dem Rücken schlafen konnte und halt auch nicht einfach so aufstehen konnte aus dem Bett. Und seit 3-4 Monaten, ja, kann ich das erste Mal wieder auf dem Rücken schlafen. Nach 18 Monaten das erste Mal. Es ist wunderschön. Und aus dem Bett springe ich jetzt und schreie Halleluja, mir ist wohl in den Herrn. Und ja, Satan, seine Stunden sind gezählt. Das ist mir völlig klar. Weil Gott ist gerecht und sein Sohn Jesus Christus lebt in mir.
Amen. Dankeschön. Preis Gott.
Zuerst möchte ich ein herzlicher Grüß Gott sagen an euch alle. Ja. Und bedanke mich ganz herzlich für den netten Empfang bei Ihnen, Herr Matthäus, und bei Ihren Mitarbeitern. Und von allem eine Nachricht für die Internet-Zuhörer. Leute, halten ihr durch. Hier ist die Quelle. Hören wir schön zu, was der Pastor Matuti sagt, das nicht er sagt, das sagt es unser Gott, wie es weiter im Leben soll gehen. Nicht aufgeben. Einfach nicht aufgeben. Durchhalten.
Und du siehst, es ist eine Frucht von dieser Internetarbeit. Heute Abend kommt jemand auch aus der Internetarbeit zur Taufe. Du siehst also, die Arbeit ist nicht vergeblich für den Herrn. Und was wir tun, es wirkt. Gottes Wort wirkt. Gottes Wort wirkt Wunder. WWW. Amen. Wir singen weiter und preisen den Herrn. Was haben wir denn? Er ist Gott. Zum Himmel. Auf und wir preisen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wir preisen die Gottheit. Wir preisen die Herrlichkeit unseres Herrn. Herr, du bist mitten unter uns. Herr, und wir spüren deine Gegenwart. Halleluja. Wir beten dich an. Denn du bist würdig zu nehmen Lob, Dank, Preis und Ehre. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender unseres Glaubens. Du bist der, der das Wollen schenkt und du schenkst auch das Vollbringen. Vater, ich danke dir für heute Morgen besonders. Herr, und wir atmen Himmelsluft jetzt ein. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, die Herrlichkeit des Herrn geht über die auf, die ihn fürchten, die ihn lieb haben, die ihm vertrauen. Und wir sind es. Herr, wir vertrauen dir. Wir lösen uns von der Welt, wir lösen vom Alltag und wir gehen jetzt hinein in deine Gegenwart. Lass uns in Sprachen Gott anbeten. Hushikalara mashalara bedasinti. Huranamasolara bakatashiluresili. Nasonda namakida basanti. Herr, du lässt deine Sonne scheinen über deine Kinder jetzt. Huralara bidara mundalara bidara silukudara moshalarindalasi. Deine Herrlichkeit geht durch die Reihen. Huramasandu, schwache, kranke, müde und beladen werden angerührt von der Gnade Gottes. Kura la binda la bidusida la bata shatara santi. Den Schwachen stängst du Stärke. Großer Gott, Halleluja. Kura bata sandura bashituri sinti. Und unsere Probleme schmelzen wie das Eis in der Liebe Gottes. Halleluja. Gott liebt dich, Gott liebt dich. Sharamunde kitira satam. Lasondo nibokushira santi. Und ich nehme dein Joch auf meine Schulter und ich ziehe deine Last, spricht der Herr. Ich will für dich arbeiten und du sollst sehen, was ich für Werke in deiner Nähe tue, in deiner Umgebung. Schaue auf mich, mein Kind, und du wirst nicht zu Schanden werden, spricht der Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus. Preis sei Gott. Unser Meister. Preis Gott. Christa, wie sieht es mit dem Gedicht aus? Lasst uns eine Sekunde Platz nehmen. Wir wollen ein Gedicht hören und dann wollen wir noch was für den Herrn tun. Lob und Dank. Preis sei dem Herrn.
Gebettet mein Haupt in Jesu Schoß, so bin ich niemals heimatlos. Zieh mich hinauf ins ewige Blau und netze meine Lippen mit Himmelstau. Als er einst auf Erden war, führte er Reden so hell und so klar. Es hörten ihm viele seine Gespräche zu, doch die meisten gingen ihrer Wege und verschwanden im Nu. Mit Sehnsucht schaue ich nach Jerusalems Stadt, die so viel goldene Gassen hat, wo die Tore mit Perlen verziert sind und in Edelstein gefasst, wo einst empfangen wird der himmlische Gast. Nicht du oder ich bestimmen die Zeit, doch ruft er uns, dann sei bereit. Ich schreie laut, o Gott, zu dir, verschließe nicht vorzeitig die Himmelstür.
Amen. Lass sie offen. Lass sie offen sein. Preis Gott. Wir wollen jetzt noch ein Chorus singen und unser Morgenopfer, Morgengabe bringen. Weißt du, im Orient bringt man die Morgengabe für die Braut. Halleluja. Wir möchten für Jesus die Morgengabe bringen und Gott ehren mit unseren Gaben. Amen. Wir stehen auf und singen einen Chorus. Amen. Lass uns Platz nehmen. Wir wollen heute Gottes Wort hören. Mein Thema ist: Erkenne deine Vorrechte, erkenne deine Segnungen, erkenne das, was Gott dir versprochen hat, was auf dich wartet, was dir zur Verfügung steht. Doch bevor ich das Wort Gottes bringe, möchte ich dich herzlich einladen für heute Abend, 19 Uhr. Heute Abend haben wir Taufgottesdienst und ich möchte dich zu diesem Festgottesdienst für einige Geschwister, die hier einen Bund fürs Leben schließen, für die Ewigkeit schließen, möchte ich einladen. Ich möchte auch die Schwestern einladen, kocht ein bisschen was, backt was bratet was Liebes, Nettes, was Kleines oder holt es irgendwo beim irgendwie unterwegs noch was mit, sodass wir auch nach der Taufe noch eine gute Zeit miteinander verbringen können. Ich möchte einladen für den Mittwoch. Mittwoch wird das Thema sein, gib Gott die Ehre. Und wir wollen auch Gott die Ehre geben für alles, was er hier in unserer Mitte getan hat. Wenn ich daran denke, die Täuflinge, dieses Mal ist eine
Internettaufe, Leute, die aus dem Internet kommen. Also sind einige von hier, die hier taufen lassen, aber dann die anderen sind mehr oder weniger auf uns gekommen oder zu uns gekommen über das Internet. Und ist es schön zu sehen, dass wir nicht nur eine Ortsgemeinde, sondern wir sind auch eine Internetgemeinde. Und ja, das ist das Erstaunliche dabei ist, zwischen 600 und 1200 Leute pro Tag hören diese Predigten. Das, was du hier einmal hörst, das hören Hunderte. Und werden gesegnet, ich kriege dieses Feedback. Manchmal schimpfen die Leute, manchmal sind sie gesegnet. Viele sagen, sowas habe ich noch nie gehört. Und ich bin so angesprochen, das ist genau das, was ich suche. Das sind also verschiedene Kommentare. Und dann, wie geht's weiter? Und natürlich, hier ist Wasser, was hindert euch, dass ihr euch taufen lässt? Lob und Dank. So, ich lade ein dann für die Gottesdienste zum Wochenende. Dann ist hier ein Frauenbrunch. Wo sehe ich denn hier? Jetzt muss ich hier diesen Zettel nehmen. Okay. Das Thema, dann am Freitag zuerst einmal, am Freitag 19 Uhr haben wir hier ein Thema, du kannst dich noch steigern. Glaub nicht, dass die Taufe das Letzte ist. Glaub nicht, dass die Geistestaufe das Letzte ist. Glaub nicht, dass Feuertaufe das Letzte ist. Du kannst dich noch steigern. Es geht also um die geistliche Steigerung. Dann haben wir am 11. Juli Frauenbrunch. Die Würde der Frau ist das Thema. Und am Abend nachher für alle, Gott will deine Stürme stillen. Gott will deine Stürme stillen. Du hast einen Sturm in deinem Leben. Wir haben heute Morgen schon ein Zeugnis gehört, der Herr arbeitet. Der Herr bringt meine Ehe, der bringt mich wieder zur Arbeit. Oder der Herr macht das und der Herr macht das. Und der Herr macht das. Wir sollten nur Gott eine Chance geben. Ich denke auch, dieser Salbungsgottesdienst, Segnungsgottesdienst, bringt deine Not zu Gott, war so eine Revolution. Also ich habe auch von Leuten erlebt, auch jemand lässt sich sogar taufen, aufgrund dessen, was hier alles so passiert ist. Die Mutter, die opfert ihre Tochter dem Herrn und bringt ihr Problem dem Herrn, ihre Not dem Herrn. Und das ist so was Großes passiert, das kannst du gar nicht denken. Weißt du, man bringt die Tochter dem Herrn, der Freund verlässt sie und das geht zuerst mal turbulent drauf und runter und dann kommt die Tochter und sagt, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte mit Gott eine ganze Sache machen. Die Gebete der Mutter werden erhört. Wenn man hier Gott seine Not bringt, bring Gott deine Not und Gott wird Zeichen und Wunder auch in deinem Leben wirken. Also wir erleben, dass Gott noch auf dem Plan ist, Gott lebt noch, Jesus ist noch derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeiten, also hat sich nicht verändert. Dann möchte ich einladen für den Heilungs- und Segnungsgottesdienst oder Tage mit Stephen Brooks. Da ist eine kleine Änderung. Das findet nicht vom 14. Juli statt, sondern vom 15., also einen Tag später. Also vom Mittwoch bis Sonntagabend jeweils 19 Uhr und dann Sonntag auch um 10 Uhr Stephen Brooks. Und ich möchte euch alle herzlich einladen. Einladungszettel findest du dann am Ausgang. Auch für den Frauenbrunch sind Zettel da. Nimm sie mit und lade deine Kollegin, deine Freundin, deine Nachbarin oder irgendjemand, den du gerne auch hierher bringen möchtest und es wird eine gute Zeit sein. Mein Thema heute, erkenne deine göttlichen Vorrechte, ist also eigentlich auch eine kleine Vorbereitungspredigt für die Täuflinge und für die Taufe. Und vielleicht auch für dich, dass du dir deiner Taufe bewusst wirst. Was habe ich davon, wenn ich mich taufen lasse? Was habe ich davon, wenn ich mit Gott einen Vertrag eingehe? Was habe ich davon? Du musst wissen zuerst, Kind Gottes, wer du bist. Und wir sind Söhne und Töchter Gottes durch die Taufe, durch diese Verbindung. Wir sind adoptiert. Du bist eingetragen im Buch des Lebens, eigentlich warst du schon immer, aber jetzt ist eingerahmt und unterstrichen, du bist dabei. Also auf jeden Fall, niemand kann dich mehr von der Gnade Gottes trennen. Du musst wissen, was du einmal in der Ewigkeit sein wirst, deine Vorrechte. Hier fängt es an, hier steigst du ein. Wer bist du und was bist du in den Augen Gottes? Wir sind wertvoll. Wir sind die Krone der Schöpfung als Menschen. Ich stamme nicht von Affen ab, ich stamme von Gott ab. Amen. Halleluja. Adam war Gottes Händewerk und Gott gab ihm seinen Odem und er wurde eine lebendige Seele. Also von wegen Affen, wer das will und glaubt, das kann hier hinzugehen und seine Geschwister angucken. Aber ich habe es nicht nötig, ich sehe meine Geschwister hier. Halleluja. Ihr seid Kinder Gottes, Söhne Gottes, Töchter Gottes, was für ein Privileg. Heute geht es mir um etwas Großes in deinem Leben. Du sollst mit der Hilfe des Heiligen Geistes erkennen, die Vorzüge, die du hast, jetzt als Kind Gottes, die Berechtigungen, was du jetzt als Kind Gottes für eine Berechtigung hast, was für Anrechte dir zustehen, was für Ansprüche du hast. Ich möchte also dich richtig scharf und heiß machen auf Gott. und auf den Himmel und auf die Ewigkeit und auf die Herrlichkeit. Ich möchte dir zeigen, was für ein Monopol du hast. Das, was du hier hast, hat kein anderer auf dieser Erde. Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Euch. Was für Privilegien du als Kind Gottes hast, erkenne und entdecke die Vorrechte, die Gott dir schenkt. Und es ist so wichtig, dass du deine Identität entdeckst. Wer bist du? Wo kommst du her? Satan versucht, deine Identität dir zu unterdrücken, dich zu degradieren, dich schlecht zu machen, dich anzuklagen, dich in die Pfanne zu hauen. Oder er versucht dann auf der anderen Art und Weise, alle gleich zu machen, so wir sind auch nicht besser wie die anderen. Nein, wir sind was Besonderes, von Gott erwählt vor Grundlegung der Welt. Jeder Einzelne von uns. Es ist interessant, wir haben eine interessante Geschichte im Buch Daniel. Im Buch Daniel, da sind die Jungs, die Gefangenen von Israel, die Jungs bekamen babylonische Namen von diesem Vorsteher da. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. So haben die nicht geheißen und so wollten sie auch nie heißen und das wollten sie auch nie sein. Und genau das ist, was der Teufel macht. Der Teufel versucht, dich unter seine Fittichen zu nehmen, versucht dich zu einem Diener der Götzen zu machen. Sadrach, Mesach, Abednego oder Belsatzar. Das sind alles nichts anderes wie Götternamen in Babylon gewesen. Daniel, dieser Name, wenn du so liest, 1. Daniel Kapitel 1, Vers 6 und 7, diese Verse, diese heidnischen Namen. Der Teufel möchte, dass du heidnische Namen trägst, dass du ein Heide bist oder wie die Heiden bist und nicht besser bist wie die Heiden. Aber du bist was Besonderes, du bist ein Auserwählter, eine Auserwählte Gottes. Daniel, das heißt, Gott ist mein Richter und nicht Belsatzar. Gott möge den König schützen. Nein, nicht den König, Gott gebührt alle Ehre. Und du siehst also, wie der Teufel versucht, also Kinder Gottes unter seinen Fittichen zu bringen. Oder Hanania, Gott ist gnädig, man hat ihn Sadrach genannt, nach dem Mondgott von Babylon, Sadrach. Oder Michael, wer ist wie Gott? Man nannte ihn Mesach, Sadrach, Mesach und Abednego, diese drei Freunde. Oder unter dem Akku, dem Mondgott Babylons gestellt. Der Teufel versucht dich unter seine Fittiche zu bringen, dass du einer bist von ihnen, nicht besser, nicht schlechter wie die Masse, aber du hebst dich aus der Masse heraus, Kind Gottes. Du bist einmalig. Oder dann Asaria, Gott hat mir geholfen. Abednego, Diener des Nego, Götzen oder Gottes. Heidnische Identität. Wir sollten aufpassen, welche Identität wir annehmen. Ob wir uns mit der Masse vergleichen, ich bin auch nicht besser wie die Menschen. Die Bibel sagt uns klipp und klar im Neuen Testament, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Du bist was anderes. Was für eine Bezeichnung nimmst du an? Die weltliche Bezeichnung oder die göttliche Bezeichnung für dein Leben? Daniel und seine Freunde, die haben nicht einmal das Essen vom König angenommen. Schmeckt mir nicht. Auch wenn es noch so lecker war. Wir essen lieber Gemüse und wir trinken lieber Wasser. Statt von diesem Wein des Königs. Wir nehmen nichts an, was die Heiden uns geben. Wir wollen rein und koscher bleiben. Und es ist wichtig, die Namen, die du hast, von Gott ausgegeben. Und es ist interessant, wenn Gott Menschen begegnet, Gott gibt auch neue Namen. Du bist nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Gauner, der Schlitzohr. Du bist jetzt Israel. Ist das nicht fantastisch? Kämpfer Gottes oder Gott kämpft für dich? Behalte deine Identität. Daniel blieb Daniel. Und er ließ sich nicht vom Teufel einen Stempel sich aufdrücken. Und er wollte diesen Namen nie. Der Teufel möchte dich brandmarken. Aber du bist du und bleibe du. Und zwar solange du lebst. Und sogar vor dem Thron Gottes. So wie Gott dich im Buch des Lebens eingetragen hat. Weißt du, der Teufel will dir einen anderen Namen geben, damit du dich mit diesem Namen abfindest und dann stehst du in der Ewigkeit. Und man sucht dich und man findet dich nicht. Gott hat dich mit deinem Namen im Buch des Lebens eingetragen. Mit deiner Identität, mit deiner Adresse. Und nicht mit der Adresse und dem Namen, die der Teufel dir aufgebrummt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich selbst erkennst und entdeckst, wer du bist. Und mit der Bekehrung fängt der große Schritt der Erkenntnis, der Entdeckung des wahren Lebens an. Ich bin Johannes Maturis, der von Gott gewollt war, der von Gott erwählt wurde und nicht, was die Menschen aus mir machen wollten, was die Kirche aus mir machen wollte, was eine Organisation aus mir machen wollte. Nein, ich bin das geworden, was Gott aus mir machen wollte. Und da, der wird dann gesucht im Himmel. Wo steckt der Maturis? Ja, hier. Hammer, komm mal her. Aber stell mal vor, du nimmst die weltliche Identität an, du lebst wie ein Weltmensch, du orientierst dich nach der Welt, du unterstellst dich dem Welt, dem Abednego, Götzen oder irgendeinem anderen Götzen. Da sucht der ganze Himmel, die ganzen Engel, Klappen, das ganze Universum, aber die finden dich nicht. Nimm den Namen an, den Gott dir gegeben hat. Gott ist treu, Gott sieht dich, Gott kämpft für dich. Oh, all diese schönen, wunderbaren Namen. Und lehn alles andere ab. Nimm die Speise des Königs nicht an. Das heißt was. Das heißt was, Nein zu sagen. Es kann durchaus sein, dass du dann in den Feuerofen gehst, dass du in die Löwengrube gehst oder was es auch immer ist. Aber die Tatsache ist, dass nachdem sie sich geweigert haben, von der Speise des Königs zu nehmen und sagten, wir sind was Besonderes, so ein Gefräß fressen wir nicht. Haben sie nicht gesagt, aber gedacht. Und dann heißt es, nach 10 Tagen waren sie 10-mal schöner, 10-mal klüger, 10-mal geschickter. Lies mal. Entweder ist das Märchen oder ist es Wahrheit. Aber ich sage dir, ein märchenhaftes Leben fängt für dich an, wenn du das tust, was Gott sagt. Und zu dir stehst, wie du von Gott geführt und geleitet bist. Du bist vom Volk Gottes. Der Teufel versucht, dich in Gefangenschaft zu bringen. Nur weil einige dumme Könige nicht den Willen Gottes tun. Und den Weg Gottes gehen. Nur deswegen, Daniel hat nichts verbrochen, das waren alles unschuldige Knaben und diese anderen 3 Freunde. Sie lehnten die Speise des Königs ab, sie waren auch nicht käuflich, Daniel insbesondere, Daniel Kapitel 6, Vers 3, war nicht käuflich, war nicht manipulierbar, hat sich mit Belsatzer nicht identifiziert, er blieb Daniel. Der König, wenn der ihn aus der Löwengrube rausholen wollte, rief nicht Belsatzer, kommen Sie bitte raus. Nein, Daniel, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich auch vor den Löwen bewahren? Den Belsatzer hätten sie sofort gefressen, aber den Daniel konnten sie nicht fressen, weil Gott mit ihm war, weil Gott in seinem Namen drin verwurzelt war. In Offenbarung Kapitel 2, Vers 17 ist ein schöner Vers. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer dem, der es empfängt. Weißt du, kennst du diesen Namen? Ich bin? Wer bist du? Gott will dir begegnen. Und zwar dir, wie er dich von Anfang an gewollt hat. Nicht, was die Menschen aus dir gemacht haben. Gott will nicht dem Lumpen Jakob begegnen, sondern Gott will dem Israel begegnen, den er erwählt hat. Gott will dein Herr, dein Gott, dein König werden. Und er will die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Erkenne deine Identität, die du in Christus hast, nach Römer Kapitel 6. Wer bist du? Deine neue Identität, dieses neue Du. Daniel weiß, wer er ist. Auch wenn er beraubt, entführt, in eine Fremde ist, im Ausland leben muss, er weiß, wer er ist. Josef in Ägypten als Sklave, er weiß, wer er ist. Der Herr ist mit mir. Der Herr ist mit mir, auch im fremden Land. Er wusste, wer er immer war. Ich bin Kind Gottes und ich werde mich mit der Sünde nicht einlassen. Und er hat die Sünde gemieden. Er wusste, wer mir dient. Ich diene Gott und ich kann nicht dem Teufel gleichzeitig dienen. Und wie steht es mit uns? Mit unserer Errettung, mit unserer Bestimmung? Wozu sind wir da? Was glaubst du, wozu wir da sind? Sind wir da, um in den Himmel zu kommen? Sind wir da, um ein happy life zu haben? Warum bist du hier auf dieser Erde noch? Was tust du hier? Was suchst du hier? Was hast du hier verloren? Was denkst du wohl? In Lukas Kapitel 10, Vers 19 wird uns die Antwort gegeben. Und das ist unser Auftrag, unsere Sendung. Wir sind da, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist unsere Berufung. Wir wollen dem Teufel einen Strich durch die Rechnung ziehen. So wie dieser liebe Bruder in Stuttgart, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Fantastisch. Und das schreibt er in der Römerstraße, an der Hauptstraße, dass so jeder, Tausende, die am Tag da vorbeifahren, in Stuttgart West, die mussten immer lesen, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Und deshalb sind wir da, dem Teufel die Rechnung zu vermasseln. Wir sind da, mit dem Negativen aufzuräumen. Wir sind da, mit der Gottlosigkeit aufzuräumen, mit der Sünde. Wir sind da, um die Wüste zum Blühen zu bringen. Halleluja. Die Wüste. Lukas 10, Vers 19, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wir sind da, um die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Wir sind da, um Kranke zu heilen. Wir sind da, um Gefangene zu befreien. Wir sind da, um Dämonen zu vertreiben. Wir sind da, um dem Teufel das Handwerk zu legen. Deswegen sind wir noch da. Das ist unsere Arbeit. Paulus sagt, für mich ist Christus das Leben, Philipper 1, 21. Für mich ist Christus das Leben. Und er hat Christus ausgelebt. Und er ist in Gebiete gegangen, wo noch nichts war, wo das Evangelium noch nie gepredigt wurde. Und er hat Menschen das Heil Gottes verkündigt. Und er sagt, ich bin gekommen, den Gehorsam Christi aufzurichten. Ich bin gekommen, die Botschaft des Friedens zu verkündigen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Du hast deine Rechte und Pflichten und Aufgaben und Vorrechte. Weißt du, du bist eine neue Produktion Gottes. Durch Jesus Christus und den Heiligen Geist hast du die Unsterblichkeit in dir. Das ist gewaltig. Und das verpflichtet uns. Das fordert uns heraus. Du hast eine Bestimmung, eine Daseinsberechtigung. Und jetzt bist du auf dem Weg der Entwicklung noch mehr Unsterblichkeit, noch mehr Herrlichkeit, noch mehr von der Größe und Allmacht Gottes. Du hast ein Recht. Und weißt du, wozu du ein Recht hast? Das Joch Satans abzuschütteln. Du hast ein Recht, aus der Sklaverei raus, vom Pharao zu entfliehen. Du hast ein Recht. Ich will dich aufklären und mir deine Rechte. Das Joch abzuschütteln, ich mache nicht mit. Nein zu sagen. Das ist so wichtig. Wir müssen lernen, bevor wir Ja sagen, Nein zu sagen. Zu kündigen und auszuziehen aus dem alten Wesen. Du hast ein Recht, aus der Zerrissenheit, aus diesem Spannungsfeld herauszukommen. Und zwar, indem du dich ganz klar für Gott entscheidest. Und je klarer du dich für Gott entscheidest, desto schneller kommst du raus. Du bist da, um deine Sorgen loszuwerden und sagen, Herr, sorg du. Weißt du, das ist auch eine Aufgabe. Wir sind da, um die Werke Satans zu zerstören. Und Sorgen ist nichts anderes wie ein Werk Satans. Kannst du das bezahlen? Wird es recht werden? Kommen wir da durch? Und wie wird alles so funktionieren und so weiter? Der Teufel versucht uns mit Sorgen zu belasten. Aber was machen wir? Wir schnappen die Sorgen und geben dem Heiland ab. Ich habe eines in meinem Leben gelernt, mich nicht abzuquälen, alles, was mir zu schaffen macht, dem Heiland abzugeben. Und da bin ich am besten entsorgt. Da bin ich am schnellsten entlastet, dem Herrn abzugeben. Wirf alle deine Sorgen auf ihn, er sorgt für dich. Mit deinen Schwachheiten, weißt du, ich habe lange Zeit mit dem Teufel gekämpft und gerungen. Ich habe aufgehört, mit dem Teufel zu ringen und zu kämpfen. Das ist nicht mein Geschäft. Weißt du, was ich gemacht habe? Wenn der Teufel angeklopft hat, Heiland, guck mal du an die Tür, da steht schon wieder einer. Und weißt du, jedes Mal, wenn ich hinging und die Tür aufmacht, habe ich so eins unter der Gürtellinie bekommen und lag flach, war erledigt. Aber wenn der Heiland hinkommt und der Teufel den Heiland sieht, weißt du, was der Teufel macht? Auf der Stelle, kehrt Augen zu und weg. So hast du am schnellsten die Ruhe und Frieden in deinem Leben. So stellst du das am besten her. Das ist Wiederherstellung. Schick den Heiland an die Tür. Deine Probleme musst du nicht lösen. Der Herr will deine Probleme lösen. Begreifst du was? Deine Vorrechte? Du hast jetzt einen Herrn. Ich war der Älteste von 8 Kindern. Und es war immer glatt. Weißt du, das hat mir so gut getan. Dem alten Menschen. Pass auf, mein Bruder kommt. Wenn irgendwas war bei den jüngeren kleinen Geschwistern, die haben immer gesagt, mein Bruder oder unser Bruder. Und war kräftig und stark, sogar im Zeugnis stand bei mir, denn ein starker, kräftiger Junge. Und mein Bruder kommt und die haben sich ständig mit mir angegeben. Du darfst dich mit Jesus angeben. Halleluja. Mein Bruder, er ist der Erstgeborene. Er hat den Satan schon überwunden, x-mal, millionenfach, tausendfach. Wenn der kommt, ist Satans Macht gebrochen. Du hast ein Recht, deine Zwänge loszuwerden. Du hast ein Recht, den Sklaventreiber abzuschütteln, von wegen, ich mach nicht. Du musst lernen, im Namen Gottes Dinge zu sagen, und zwar entschieden, ich mach da nicht mit. Das ist nicht meine Sache. Da will ich nicht. Was du nicht willst, das will auch Gott nicht. Das musst du merken. Was du nicht willst, will auch Gott nicht. Und dann sagst, nein, ich lass mich von diesem Sklaventreiber mich da nicht jagen. Du hast ein Recht auf Freiheit. Du hast ein Recht, dich von diesen ganzen Zwängen zu befreien. Und wenn du die Salbung Gottes über deinem Leben hast, ich sag dir eines, dann kann die falsche Religion, der Götzenkult, die ganzen Ismen, die ganzen Verirrungen und so weiter, die können an deinem Leben nichts mehr anhaben. Das ist was ein Privileg. Salbung zerbricht jede Schwäche und jede Schwächung in deinem Leben. Die Salbung Gottes. Überleg einmal, was hast du, was bist du, wer bist du? Erst wenn du die Salbung so richtig begreifst, den Heiligen Geist, die Gegenwart Jesu in dir, dann bist du ein anderer Mensch. Dann lebst du anders, denkst anders, reagierst anders, verhältst dich anders. Erst wenn die Salbung da ist, wenn Jesus in dir ist und das begriffen hast, ich habe meinen Heiland, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weißt du, der Erlöser, nicht nur das, der lebt schon, nein, der lebt in mir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann kannst du dich immer auf ihn berufen und der erlöst dich von allen Untugenden. Was ist eine Untugend? Alles, was nichts taugt, alles, was nichts bringt, alles, was ich nicht, von dem habe ich nichts. Das ganze Unkraut. Er ist dein Erlöser von allem, was sinnlos ist, von jedem Leerlauf. Und plötzlich kannst du dann zuversichtlich sein, guten Mutes sein, kühn und so weiter. Die Salbung ist es, die dich dann weiterbringt. Der Heilige Geist, Christus in uns. Weißt du, die Salbung, wenn ich von Salbung spreche, spreche ich gleichzeitig von Jesus. Denn der Heilige Geist wird Jesus groß machen in dir. Ich sage dir eines, ich habe mal eine Vision gehabt, eine ganz komische Vision. Ich habe gesehen, Christus in mir. Und ich war so klein und plötzlich ist Christus in mir. Und das passierte so etwas, wie man eine Luftmatratze oder wie mein Schlauchboot aufgeblasen. Ich bin, und der Heilige Geist kam in mir, hat mich aufgeblasen, war ich größer und größer und größer. Und am Schluss war ich größer wie alle Menschen, die um mich herum standen. Weil der Heilige Geist in uns, du bist ein Zwerg, aber der Heilige Geist blast dich auf. Der pustet dich auf, die Herrlichkeit Gottes kommt in dein Leben. Und du plötzlich stehst du über alle Probleme, über alle Krankheiten, über alle Sorgen, über alle Nöte. Schon mühselige Arbeit. Das war so ein kleiner Haufen nur vom Johannes Matthäus. Da habe ich gedacht, Herr, ich schäme mich eigentlich, jetzt so vor dir zu treten. So kann ich gar nicht zu dir kommen. Und dann hat jemand in dieser Vision, was Gott mir zeigte, hat mich so einen Schlauch genommen und eingepustet, immer mehr reingepustet, immer mehr investiert, immer mehr gegeben. Und am Schluss war ich so ein richtiger Ballon. Aufgeblasen. Und der Herr blies seine Jünger an. Und dann habe ich gesagt, Herr, ist das biblisch, was ich da geträumt oder gesehen habe? Und er hauchte sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Lasst nicht raus. Verliert es nicht. Behaltet es in einem feinen, guten Herzen. Du hast Vorzüge und Vorteile und Segnungen. Gott will dich segnen mit dem Heiligen Geist. Dann stehst du ganz groß. Dann erst kommst du so richtig raus. Wie weit willst du mit Gott gehen? Heute Morgen noch über die Taufe ein paar Gedanken. Eigentlich, das wäre Taufpredigt, aber das ist keine Taufpredigt heute. Denn mit der Taufe fängt ja alles ein. Weißt du, das Kleingedruckte musst du lesen bei jedem Vertrag. Und die Taufe ist so ein Vertrag, das Kleingedruckte. Da ist die Frage beim Kämmerer, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und du fragst dich heute Morgen vielleicht, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Es gibt zwei Hindernisse, dass du dich nicht taufen lassen kannst oder könntest. Vielleicht drei, aber zwei auf jeden Fall. Zuerst einmal, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, brauchst du dich nicht taufen lassen. Ist unnötig. Deshalb war die Frage beim Kämmerer, glaubst du an Jesus, dass er dein Herr ist? Bist du bereit, Jesus anzunehmen als den Herrn? Möchtest du den Teufel loswerden? Möchtest du in den Himmel kommen? Möchtest du gerettet werden? Möchtest du Gott lieben? Da gibt es kein Hindernis, dich taufen zu lassen. Wenn du Jesus annimmst und Jesus als Herr nennst, Herr Jesus, ist alles. Musst du kein Glaubensbekenntnis aufsagen, gar nichts. Du musst nur Herr sagen. Das ist also, wenn du das kannst, kannst du dich taufen lassen. Wenn du das nicht kannst, sollte man noch warten. Und dann das nächste Hindernis, um sich nicht taufen zu lassen, oder wenn du dich, dass du dich nicht taufen lassen kannst, ist, wenn kein Wasser da ist. Vielleicht in der Wüste. Aber selbst da ist Wasser. Drei Viertel der Erde ist mit Wasser bedeckt. Also irgendwo musst du dich waschen und irgendwas musst du trinken. Also irgendwo ist Wasser da. Irgendwo wirst du noch eine Pfütze finden. Und auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza, das war durch die Wüste, dann haben sie plötzlich irgendwo ein Loch gefunden. Da ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Also zwei Sachen, die dich hindern können, wenn du nicht an Jesus glaubst und wenn kein Wasser da ist. Und dann vielleicht noch ein Hindernis. Es muss kein großes Hindernis sein, aber es ist ein Hindernis, wenn kein Täufer da ist. die jüdischen Waschungen, da kannst du selber untertauchen, gehst in den Bassin rein und tauchst wieder unter und hast getauft. Aber biblische Taufe, christliche Taufe ist, da muss ein anderer dich taufen. Du kannst dich selber auch nicht beerdigen. Höchstens du fällst ins Loch und kommst nicht mehr raus. Also, das ist das Einzige. Deshalb, du brauchst jemanden, der das Grab für dich schaufelt. Was hindert es mich? Philippus fragt hier. Der Kämmerer fragt den Philippus in Apostelgeschichte 8, 36. Und dann stieg der Philippus hinab und taufte ihn und weg war er. Du kennst ja diese Geschichte. Der Heilige Geist nahm ihn weg. Warum? Damit sich der Kämmerer nicht an den Philippus klammert und sagt, Bruder, das muss mir helfen. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt hilft der Heilige Geist, wie es weitergeht. Jetzt führt der Heilige Geist, wie es weitergeht. Jetzt beginnt der Heilige Geist, die Heiligung einzuführen und einzufädeln in seinem Leben. Weißt du, mehr war es nicht nötig, als nur, dass jetzt jemand da ist, der tauft und das andere macht Gott. Und dieser Kämmerer war nicht vollkommen. Und wenn ich dann meinen äthiopischen Bruder sehe, freue ich mich jedes Mal, da denke ich immer an den Kämmerer. Und durch diesen Kämmerer, durch diesen Philippus, ist eine ganze Religion bis heute existiert, die äthiopische Kirche. Und die haben Moses und die haben Jesus. Der Bischof hat mir hier auf dem Kirchentag neulich gesagt, weißt du, wir sind sehr, sehr privilegiert. Oh, wir haben Jesus und das Gesetz. Das Alte Testament und das Neue Testament. Beides halten sie ganz fest. Warum? Weil der Heilige Geist sie so geführt hat. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Also du, nach der Taufe hast du ein Vorrecht, dass du die Führung des Heiligen Geistes in deinem Leben hast. Dann dient der Heiland dir selbst, dann fällt es wie Schuppen von deinen Augen, dann öffnet der Herr dir die Augen, dann geht der Heiland dir nach, wenn du mal aus der Schule läufst und hol dich wieder zurück ins Klassenzimmer. Dann empfängst du vom Herrn, wie Saul von Tarsus, ich habe es vom Herrn empfangen in der Wüste Arabiens. Dann bekommst du Anweisungen von Gott selbst. Dann entwickelst du dich weiter. Weißt du, wenn du einmal getauft worden bist, bist du ins Reich Gottes eingestiegen. Deshalb ist die Taufe sehr wichtig. Heißt notwendig sogar. Manche sagen, das ist nicht nötig. Das ist eine Spielerei. Nein, das ist keine Spielerei. Es ist ein heiliger Akt, ein ganz wichtiger Schritt. Weißt du, der Kämmerer hat sich in Jerusalem gut eingedeckt. Der hat das Alte Testament, die Jesaja-Rolle insbesondere mitgenommen. Das hat ausgereicht. Das hat ausgereicht, damit der Heilige Geist weiter Geschichte mit diesem Kämmerer macht. Wenn du Wort Gottes hast, die Taufe hast und den Heiligen Geist hast, das reicht aus, damit Gott mit dir, wie auch immer die Geschichte aussehen mag, mit dir weiterkommt. Und er kommt mit dir weiter. Die Taufe ist der erste Gehorsamsschritt. Solange du nicht getauft bist, wirst du die Bibel nie richtig verstehen, kann Gott dir nicht erklären, die Bibel, selbst wenn er es möchte, selbst wenn du es bitter nötig hättest. Weißt du, zuerst einmal musst du in kleinen Stücken gehorsam werden. Gehorsam. Wer hier scheitert beim Wasser, der kann mit dem Feuer auch nicht getauft werden. Oder was anderes nachher. Der wird auch woanders nicht zurechtkommen. Weißt du, für mich ist eine Tatsache klar. Wer an 1. Mose 1, Vers 1 nicht glauben kann, der kann auch nicht die Offenbarung glauben. Der kann gar nichts glauben, was in der Bibel steht. Wenn der das eine anzweifelt, zweifelt er auch das andere an. Und so ist auch, wenn der eine an einem Punkt nicht gehorcht, an dem Elementarsten, und der Elementarste ist Taufe. Predigt das Evangelium, glaubt an Jesus Christus, nehmt ihn an und dann kehrt um. Und Umkehr ist nichts anderes, dass ich mich taufen lasse. Ich gehe wieder zurück den alten Weg, den Gott für mein Leben bestimmt hat. Und Taufe ist der Gehorsamschritt. Sogar unser Heiland muss es vorstellen. Unser Heiland muss sich taufen lassen, obwohl er keine Sünde getan hat. Also, wenn irgendjemand unwürdig getauft worden ist, das ist Jesus gewesen. Denn Johannes sagt, ich bin nicht wert, sogar die Schuhriemen bei dir aufzumachen. Du wirst nie weiterkommen als bis zur Taufe, als normaler Mensch. Und das ist unser Akt, unser Teil, was wir tun können, unser erster Schritt. Wenn wir diesen Schritt verweigern, verweigern wir uns Gott. Das ist also etwas, was mit unserem Willen zu tun hat. Das ist ein Test. Bist du bereit, hinabzusteigen? Du wirst bereit, alles zu tun, aber bist du bereit, ins Wasser zu steigen? Zuerst das Wasser und dann gibt es erst Wein. Füllt die Krüge mit Wasser und dann dieses Wunder der Verwandlung, der Veränderung. Dann macht der Heiland das andere. Zuerst die Reinigung, zuerst den Bund, den Vertrag. Es gibt kein Geld, solange du nicht den Vertrag unterschrieben hast. Es gibt keine Segnung, solange du nicht den Vertrag unterschrieben hast. Taufe ist nichts anderes als den Vertrag unterschreiben. Die Zustimmung, Gehorsam im Kleinen. Manche warten mit der Taufe, bis sie vollkommen sind. Dann kannst du lang warten. Kannst 1000 Jahre warten. Und das wird auch nicht reichen. Manche warten sehr, sehr lange und manche verpassen dann den Anschluss. In der Bibel heißt es, tauft sie und dann lehret sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Dann kommt die Belehrung, dann kommt die Heiligung, dann kommt die Nachfolge, dann kommt das Reifen, Wachsen und Werden in Christus. Es muss alle Gerechtigkeit erfüllt werden, sagte Jesus. Johannes will Jesus nicht taufen, weil dieser Jesus ihm zu heilig ist. Weißt du, manche wollen sich nicht taufen lassen, die sagen, ich bin nicht vollkommen. Und andere, du bist zu heilig für mich. Niemand kann es recht machen. Wer Jesus aufgenommen hat als seinen Herrn, der ist würdig, der ist heilig, der ist vollkommen. Du musst nur, wie viele ihn aufnahmen, Johannes Evangelium 1. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Und das geht dann Schlag auf Schlag, Schritt für Schritt. Das entwickelt sich, das reift was. Das ist dieses Empfängnis. Mit der Akzeptanz Jesu beginnt das Reich Gottes in dir zu gären. Und Jesus in dir, und das ist ausschlaggebend für deine weitere Entwicklung. Und was ist das Nächste? Und dass auch dieser Kämmerer plötzlich fragte, wie geht's jetzt weiter mit mir? Die saßen nur ein paar Stunden auf dem Schlitten, in diesem Karren oder im Wagen. Das ist kein so langer Weg von Gaza nach Jerusalem. Und da unterhalten sich, in dieser kurzen Zeit gehen ihnen die Augen auf und sagt, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Was ist das Hindernis? Du selbst bist oft das größte Hindernis. Deine Sturheit vielleicht. Mit der Taufe Jesu begann sein Dienst. Und auch mit der Taufe in deinem Leben beginnt der Dienst Jesu an dir. Da fängt an, erst Jesus an dir zu dienen. Jesus hat vorher nichts anderes gemacht, wie Häuser gebaut und Möbel repariert und Türen eingebaut und Dachstuhl repariert und sonst was. Hat nichts gemacht. Aber mit der Taufe begann seine Mission. Und wenn du dich taufen lässt, du identifizierst dich mit Jesus. Und innerhalb von wenigen Stunden bist du reif für die Taufe. Und ich sage dir, innerhalb von wenigen Stunden. Manche Leute denken, ich brauche Jahre, bis ich soweit bin. Ich muss das ablegen, ich darf nicht mehr rauchen, ich darf nicht mehr negativ denken, ich darf nicht mehr bockig sein, ich darf nicht mehr dies und jenes tun. Wir sind Sünder. Wir werden getauft als Sünder und nicht als Heilige. Der Sünder muss sich taufen lassen, nicht der Heilige. Zur Vergebung der Sünden, damit der Stempel Gottes aufgedrückt wird, damit du Frieden bekommst, der Sünde. Und lasst eure Sünden abwaschen. Das, was noch vom alten Leben ist, wird abgewaschen. Und in dem Moment, wo du erkennst, ich bin ein elender Sünder, dann nichts als ins Wasser. Und der Kämmerer hat es kapiert, innerhalb von ein paar Stunden. Geschwister, wir sollen aufhören mit diesem baptistischen Quatsch. Das sage ich auf Deutsch, weil die Baptisten zuerst mal, bei mir war es, du musst zuerst mal Bibelunterricht und Bibellehre und zuerst noch Glaubenskurs. Was habe ich für Torturen hinter mir? Ich musste Bibelverse auswendig lernen. Ich musste alles mögliche, bis die endlich mich zugelassen haben zur Taufe. Ich wollte nur getauft werden. Und dann passiert das andere, dann bin ich getauft und plötzlich kriege ich eine Zahlkarte, Mitgliedsbeiträge als Baptist. Ich habe keinen Wunsch gehabt, Mitglied. Ich wohnte ja 300 Kilometer weg von der Gemeinde zu dem Zeitpunkt. Aber ich war eingeschriebenes Mitglied dieser Organisation mit einmal. Weißt du, wir werden in den Leib Jesu getauft. Der Kämmerer ist nirgendwo Mitglied da in Jerusalem, da in der Bachstraße Mitglied geworden. Oder auf dem Söller da, Söllerweg 5. Nein, er ist Glied am Leib Jesu Christi und er zog seine Straße fröhlich weiter. Halleluja, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich einen Bund mit Gott geschlossen. Und das ganze baptistische Zeug ist unbiblisch. Weißt du, man hat eine Religion, eine Philosophie entwickelt. Die einen taufen es nicht und die anderen machen das zu kompliziert. Es ist so unkompliziert, Leute. Der Weg mit Gott ist so unkompliziert. Aber wir machen es kompliziert. Und je kompliziert, umso besser. Ich denke nur an die Leute am Pfingsten. Sie hörten zu, was Petrus predigte und innerhalb von ein paar Stunden 3000 Menschen ließen sich taufen. Saul von Tarsus kommt nach Damaskus, Ananias kommt zu ihm rein und sagt, lieber Bruder Saul, macht gar nicht lang, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, lies mal in der Apostelgeschichte, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt und dann sagt er, weißt du, da ist kein großes Gebet von Sündern, die Bekehrung von, weißt du, das geschieht zack, 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 zack und du bist bekehrt. Da ist gar nicht so große Prozedur. Du sagst, das war verkehrt, das war nichts, das hat nicht getaucht, das hat mir nichts gebracht. Nein, den Weg will ich nicht, ich gehe jetzt diese Richtung. Und schon ist Umkehr. Aber wir haben eine falsche Vorstellung von Buße. Da musst du auf den Knien rutschen wie ein Altötting, ein Kreuz noch und dann so viel Ave Marias und Vater Unseres beten. Dann wirst du heilig. Du wirst nicht durch Gebete heilig und du wirst nicht durch irgendwelche Bußübungen heilig. Du wirst allein durch das Blut Jesu Christi gereinigt und geheiligt. Wie viele ihn aufnahmen. So einfach. Und Saul von Tarsus sitzt da, blind, reibt sich die Augen, weiß gar nicht, was passiert ist. Und dann kommt Ananias rein und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, der hat mich zu dir geschickt. Und lies mal, was er für Sprüche dort macht. Gar nichts. Lass dich taufen, Bruder. Und er wurde sofort getauft auf der Stelle. Und als er aus dem Wasser rauskam, wie Schuppen fiel es von seinen Augen. Plötzlich konnte er wieder sehen. Plötzlich hat er alles verstanden. Und plötzlich wusste, der Herr hat seine Finger mit im Spiel gehabt. Nicht, dass jetzt jemand, wenn er baptistisch getauft ist, denkt, das ist um Himmels Willen. Ich habe mich nicht nochmals taufen lassen. Diese Taufe war okay, auch wenn sie schwierig war für mich. Auch wenn es eine harte Prozedur für mich war. Ich bin dankbar, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, nicht mit den Baptisten. Und ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, wer mein Heiland ist und ich weiß, was ich getan habe. Wir können durchgehen die Bibel, wo wir wollen und wir werden immer wieder finden. Saul von Tarsus hatte keine großen Bibelkurse und Bibellektionen und was weiß ich sonst durchgemacht und große Taufvorbereitung gehabt. Er stieg hinab und gleichzeitig in dem Moment, wo er aus dem Wasser rauskam, wurde er erfüllt mit dem Heiligen Geist und hat gleich den Leuten bewiesen in Damaskus, Jesus ist Herr. Die konnten sich nicht mehr, die haben sich am Kopf gefasst und sagten, was ist mit dem Mann passiert? Der kam so nach Jerusalem, von Jerusalem und jetzt ist er mit der Taufe so verwandelt. Und plötzlich beweist er, dass Jesus der Herr ist. Wo hat er das gelernt? Wer hat es ihm beigebracht? Ananias? Nee, der Gehorsamschritt. Wenn du anfängst, Gott zu gehorchen, fällt es wie Schuppen von deinen Augen. Plötzlich sagst du, Jesus ist Herr. Und dann verstehst du alles und beweist sogar anderen Leuten, dass Jesus der Herr ist. Und die fassen sich am Kopf. Letzte Woche war er noch so und heute, diese Woche ist er schon ganz anders. Wenn du jetzt nicht heilig bist und nicht heilig wirst, die Frage ist, wann willst du es werden, um reif zu werden für die Taufe. Später, das ist, weißt du, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Später, andermal, nächstes Mal. Gottes Wille ist sofort. In dem Augenblick, wo du erkennst, wo der Heilige Geist spricht, wo der Heilige Geist den Finger auf die Stelle legt, handle. Der Teufel sorgt immer dafür, dass du die Sache Gottes sehr kompliziert machst, dass du dich immer unwürdig fühlst, ich bin nicht würdig. Und daher kommen die ganzen Minderwertigkeitsgefühle auch bei den Christen. Du bist nicht würdig und kannst noch nicht getauft werden und so weiter. Wenn der Heilige Geist dir Heilsgewissheit gegeben hat, bist du würdig. Wenn er dir die Sünden vergeben hat, wer kann Sünden vergeben? Der Herr. Gott vergibt die Sünden. Und wenn er dich würdig geachtet hat, wird er auch sorgen, dass alles weiter so kommt, wie es kommen muss in deinem Leben, damit du auch vollendet wirst und das Ziel erreichst. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Der Teufel ärgert sich saumäßig, wenn er sieht, wie Gott gut zu dir ist, dass er dich liebt, dass er dich trägt, dass er dich führt, dass er zu dir redet, dass er sich dir offenbart. Ist jemand in Christo? Und es kann von einer Sekunde auf der anderen in Christo kommen. Du musst nur tief einatmen. Jesus, komm in mir. Und du bist schon in Christus. Und Paulus sagt, ist jemand in Christus, ist nichts mehr Verdammliches. Also du kannst nicht heiliger werden, als in dem Moment, als wenn Christus in dein Leben einzieht. Ein Baby, das gerade geboren ist, ist rein, ist schuldlos. So ist auch ein Mensch, der wiedergeboren wird. Wenn Gott dir seinen Geist gibt, dann bist du würdig. Und das sehen wir beim Cornelius in seinem Haus. Der Heilige Geist erfüllte die ganze Versammlung von diesem Soldaten, von diesem Offizier. Das ganze Haus wurde erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Dann sagt Petrus, was hindert es, dass sie jetzt auch noch getauft werden? Die haben ja schon den Heiligen Geist. Stell dir mal vor, wenn du die Geistestaufe hast, dann ist es der nächste Schritt, rein ins Wasser sich taufen zu lassen. Manchmal arbeitet Gott nicht nach einer Schablone, nach einem Schema. Und Gott hat noch nie nach einem Schema gearbeitet. Er geht querfeld ein. Die Pharisäer strengen sich immer an, die gesetzliche Gerechtigkeit zu erlangen, noch etwas würdiger zu werden, noch etwas perfekter zu werden, noch etwas reiner zu werden, noch etwas heiliger zu werden. Hör auf mit diesem pharisäischen Denken. Du bist erlöst aus Gnaden. Und das nicht von dir, sondern Gottes Gnade und Gottes Werkes. Wie lange braucht man, bis man erlöst wird? Bis man reif für den Himmel wird? Eine Sekunde, nicht einmal das. Ein Augenzwinkern. Da sehe ich doch den Pharisäer, was der erzählt. Lieber Vater, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Hör, lauter Dankopfer hat er da serviert. Und dann kommt der Sünder, guckt sich ein bisschen um und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und das ist, was passiert. Da ist der Funke gefallen, der Groschen gefallen, die Erleuchtung gekommen. Und er ging gerechtfertigt von dannen, heißt es in meiner Bibel. Eine Sekunde, Gott sei mir Sünder gnädig, so lange brauchst du für deine Erlösung. Und streng dich nicht an. In Argentinien, ein Prediger predigt ganz dynamisch, Feuer und Flamme, springt ein junger Mann auf, geht nach vorne und sagt, Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt junger Mann, beruhigen Sie sich, sind 2000 Jahre zu spät geboren. Beruhige dich. Du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Es ist schon alles getan. Halleluja. Es ist vollbracht. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist alles. Das Evangelium ist so kinderleicht. Manche warten und warten und warten und warten und warten. Leute, wir leben von der Gnade Gottes. Und mehr als Gnade Gottes gibt es nicht im Universum. Entweder gibt es Gnade Gottes oder nicht. Und du kannst nicht mehr bekommen als die Gnade Gottes. Und alles andere ist Religion. Das Warten, bis du würdig wirst, ist teuflisch. Erschreckt nicht, was ich sage, aber es ist so. Es ist fauler Trick des Teufels. Es ist der Trick Satans, dich um dein Heil, um dein Glück, um deine Seligkeit zu bringen. Vor 2000 Jahren bist du versöhnt worden. Dieses Warten, bis ich würdig bin, ist kirchlich, religiös, katholisch und menschlich. Und mittelalterlich. Kaiser Konstantin, der hat genau gewusst, was er sollte, hat bis auf sein Totenbett gewartet mit der Taufe. Willst du auch bis auf dein Totenbett warten mit der Taufe? Das ist viel zu lang und viel zu spät dann. Weißt du, wenn du bis auf dein Totenbett wartest, bis du getauft wirst wie Konstantin, du hast keine Möglichkeit mehr mit Wiedergutmachung, du hast keine Möglichkeit mehr mit der Heiligung, du hast keine Möglichkeit mehr, was zu lernen und lehre sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Du hast keine Möglichkeit zu wachsen in der Gnade Gottes. Und dann kommst du im Himmel, selbst wenn du Kaiser Konstantin bist, als Straßenfeger an. Hast nichts gelernt, weil du gewartet hast, weil du noch nicht reif bist. Und genau das ist, wo der Teufel möchte dich hinhalten, dass du ja nicht kommst. Wer mit der Taufe wartet, bis er auf dem Sterbebett liegt, der bringt sich um das Reich Gottes um. Wann kannst du dann nach dem Reich Gottes trachten? In den letzten Atemzügen deines Lebens? Daniel sagt, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, die werden leuchten wie der Glanz des Himmels oder wie die Sterne. Du hast keine Möglichkeit, wenn du wartest bis zum Totenbett, bis du gestorben bist oder im Sterben liegst und dann noch schnell Priester holen, wenn du darauf wartest, dann kannst du niemand mehr zur Gerechtigkeit führen. Du kannst niemand weiterführen, als du selber bist. Wenn du selbst nicht getauft bist, kannst auch niemand weiter über die Taufe hinausführen. Du musst warten, bis du auch so reif bist. Denn höchstens, du kannst alle nur hinführen zur Unreife. Ja, wir sind noch nicht so weit, Geschwister. Doch, wir sind schon sehr weit. Die Taufe ist der erste Schritt der Gerechtigkeit, die zu erfüllen gilt, ist der Eintritt ins Reich Gottes. Damit begann Jesus seine Mission, damit beginnt Jesus bei dir. Und deshalb ist es so wichtig, nach der Taufe beginnt der Dienst, beginnt die Mission, beginnt das Reich Gottes. Und die Taufe ist die erste große Demonstration zur Öffentlichkeit, dass du dich zum Herrn bekennst. Das erste große Bekenntnis vor den Menschen. Durch die Taufe demonstrierst du, dass er dein Herr ist. Und zwar äußerlich. Dass er dein Herr geworden ist, das ist schon lange, das kann schon 10 Jahre sein. Aber, dass er jetzt wirklich dein Herr ist. Es gibt Leute, die sind 30 Jahre verlobt. Die sind einander versprochen, die warten aufeinander, die lieben einander, die träumen voneinander. Die schreiben Briefe und rufen sich täglich einander an. Aber die sind erst verheiratet, wenn sie beim Standesamt waren. Wenn es amtlich ist. Und die Taufe ist ein amtlicher Akt. Vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Vielleicht steigst du gleich im Flieger und kommst gleich hierher zur Taufe heute Abend. Kann sein. Du bist erst im gelobten Land, Bruder, Schwester, halt dich fest, was ich dir sage. Du bist erst im gelobten Land, wenn du den Jordan überschritten hast. Solange du noch nicht über den Jordan gegangen bist, bist du in der Wüste. Bist du unterwegs, du erlebst große Wunder Gottes, kein Zweifel. Israel hat 40 Jahre wunderbare Führung Gottes erlebt. Alles wunderbar. Aber du bist erst im gelobten Land, wenn du den Jordan durchschritten hast. Hier beginnt dein wahres Siegensleben. Und Josua Kapitel 5, Vers 9, erst als sie durch den Jordan durchgeschritten sind, alle, dieses 2 Millionen Volk, diese, die in der Wüste neu geboren worden sind, Wiedergeburt, Hinweis auf die Wiedergeburt, die alte Generation ist verstorben und die neue Generation ist auferstanden oder ist wiedergeboren, diese neuen Nachkommen. Und all die, die durch den Jordan gegangen sind, die sind im gelobten Land. Und in Josua 5, Vers 9, die Schande Ägyptens ist von euch heute abgetan. Die Schande Ägyptens, die Schande der Welt, der Schmutz dieser Welt ist heute abgetan, weil sie durch den Jordan gegangen sind. Deine Sklaverei hört auf, wenn du durch den Jordan gegangen bist. Du bist noch nicht frei. Ich war so blöd. Und manche sind auch heute noch, wenn sie so nachher nach der Taufe, ich stand vor dem Spiegel, ob bei mir irgendwelche Veränderungen da sind. Und ich war so enttäuscht, dass bei mir an meinem Körper keinerlei Veränderungen sichtbar waren. Ich dachte, es kommt so ein Heiligenschein. Ich habe so alte Bilder gesehen davon, von Leuten, die Gott dienten, so als dachte, jetzt wäre ich ein Heiliger. Nein, nix, ich bin ganz normal geblieben bis heute. Hat sich bei mir nichts verändert. Und du musst auch nicht äußerliche Veränderungen erwarten, sondern die Schande Ägyptens wird von dir genommen. Das ist alles. Dieser Makel, Sklave. Und Jordan ist ein Symbol für die Taufe. Hier betritt Israel das gelobte Land. Hier stehen sie auf dem heiligen Boden. Hier bekommen die Heiden Angst. Ich sag dir, der Teufel bekommt von dir Angst, wenn du durch den Jordan gegangen bist. Als die Heiden, Jericho und die ganzen Kananiter gesehen haben, du stellt euch mal vor, der Jordan ist denen ausgetrocknet, die sind durch den Jordan durchgegangen. Jericho hat sich verbarrikadiert. Die haben Angst gekriegt, als sie gesehen haben, die sind durch den Jordan gegangen. Und weißt du, Bruder Samuel, ich war schon oft in Israel, aber der Jordan, das ist nicht die Elbe, das ist nicht die Donau. Die sind durch diesen Fluss Jordan gegangen und da haben die Kananiter die Hosen voll gehabt. Die haben sich erschreckt. Jetzt kommen sie zu uns. Jetzt kommen sie zu uns. Geschwister, die Taufe ist nichts anderes als nur ganz einfache, schlichte Handlung. Aber da kriegt der Teufel Angst. Der verschließt sich, der beginnt zu zittern, so wie die Kananiter, sie zitterten. Jetzt kommen die Israeliten, jetzt kommen die Kinder Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Schritt durch den Jordan. Und der nächste Sieg passiert in Jericho, gleich um die Ecke. Nach der Taufe erlebst du einen Sieg nach dem anderen. Nach der Taufe beginnt die Vollendung. Und ich sage dir, woher ich das weiß, die mussten um Jericho 7-mal rummarschieren. 7-mal um Jericho. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. 7 ist die Zahl der Vollendung. 7 ist eine göttliche Zahl. Und dann am letzten Tag, am 7. Tag, sind sie nochmal 7-mal um die Stadt marschiert. Ein Zeichen, jetzt beginnt göttliche Vollendung ganz anders als in der Welt. Ganz anders als in der Welt. Die gehen um Jericho und die benutzen nicht die Waffen dieser Welt, sondern sie haben die Waffenrüstung Gottes angelegt. 7-mal um Jericho marschieren. Da beginnt das Siegesleben. Erst nach dem Jordan, nachdem die Schande Ägyptens abgetan wurde, der Dreck Ägyptens, die Sklaverei und die Gebundenheiten. Weißt du, die sind noch dieselben Israeliten gewesen. Die sind zwar die neue Generation der Wüste geboren, aber wiedergeboren, aber jetzt die Schande Ägyptens ist weg und jetzt ist die Ehre Gottes und die Herrlichkeit Gottes ist über sie. Jetzt kommen doch die Israeliten und die kriegen Angst. 7 Posaunen werden geblasen, die Zahl 7. Da beginnt der Sieg Gottes, der Triumphzug des Glaubens durch den Umzug um Jericho. nach dem Durchzug, aber nicht vor dem Durchzug. Wenn du auf dein Siegesleben wartest, ohne der Taufe kannst du noch 100 Jahre warten. Aber hier an einem einzigen Tag, 7-mal um Jericho, und ich sag dir nicht zu viel, wenn du Gott gehorchst am 7. Tag, wenn du das vollendest, was Gott gesagt hat, was er dir vorgeschrieben hat, was er dir befohlen hat, dann wirst du die Vollendung Gottes von selbst erleben, an einem einzigen Tag, in einer einzigen Stunde, bei einem einzigen, wenn die 7. Posaune geblasen wird, dann fallen die Mauern Jerichos, was es auch immer heißt. Ist nicht mein Thema eigentlich. Und das Interessante dabei ist, bei den Israeliten, nachdem sie durch Jericho durchgezogen sind, weißt du, dieser Durchzug durch den Jordan, da standen die Priester mit der Bundeslade, die mussten alle an der Gegenwart Gottes vorbei, an dem Bund Gottes vorbei. Jeder einzelne Israelit ist an dem Vertrag Gottes vorbeigegangen, individuell. Da konnte man niemand anders vorschicken, jeder musste selbst da durch. Die Priester standen da und die sind da durch. Der Nächste bitte, der Nächste, schneller. Die sind nur durch und die sind alle am Vertrag Gottes vorbeigegangen. Und alle sind registriert worden, alle, die da vorbei sind. Bruder Samuel, du musst mir verzeihen, dass ich gerade die Juden auf mir vornehme. Aber die Juden haben etwas, was wir erst im Computerzeitalter entdeckt haben. Wenn die nach Hause kommen, die haben so ein Kästchen und dann machen sie an der Tür und fahren und ziehen runter. Und dann ist das ganze Gebet gesprochen. Ist das nicht herrlich? Weißt du, wir scannen. Und du nimmst die ganze Herrlichkeit Gottes, du gehst vorbei an der Bundeslade und du scannst die Segnungen Gottes in deinem Leben. Du nimmst sie alle auf. Mit einem Schlag. Wir denken, wir müssen so kompliziert sein. Nein, du musst nur nach Hause kommen und abfahren mit deiner Hand und du nimmst alles mit, was da drin geschrieben ist. Der ganze Segen, die ganze Herrlichkeit, die ganze Fülle. Wir machen so kompliziert. Wir sollen aufhören, Geschwister, kompliziert zu werden. Gott ist so einfach, dass selbst die Toren sich nicht irren können. Ist nicht fantastisch? Halleluja. Taufe. Die haben die Bundeslade vor sich gehabt. Weißt du, diese Israeliten, die Gegenwart Gottes, das war der Gottesvertrag, das ist vor ihnen vorgegangen. Wo sie auch immer hingegangen sind, die Lade des Herrn ging vor ihnen her. Gottes Vertrag ging mit ihnen, überall wo sie hingingen, dieser Bund. Und diese Bundeslade, das muss kein großes Tamtam gewesen sein, das kann eine ganz kleine Schachtel gewesen sein. Aber da waren die Verträge Gottes, die Verheißungen Gottes, die Versprechungen Gottes drin. Und die gehen dir voran. Nach der Taufe, bei der Taufe stehen sie noch im Wasser, bis du da durch bist. Und dann begleiten sie dich für den Rest deines Lebens. Von da an war die Gnade wirksam in ihrem Leben. Der Bund Gottes ging ihnen voran. Und man lenkt dann seine ganze Aufmerksamkeit auf die Bundeslade. Die ganze Aufmerksamkeit auf die Bundeslade, auf die Gegenwart des Herrn. Erst nach der Taufe. Geschwister, es ist zwecklos. Es ist zwecklos, vor der Taufe sich von okkulten Dingen zu befreien, den ganzen Zauber rauszuschmeißen. Erst nach der Taufe beginnt das Aufräumen zu Hause. Weil dann ist es nötig. Und dann wird der Heilige Geist zeigen, das gehört nicht mehr rein in den Vertrag. Da diese alten Götzen da, die gehören nicht mehr rein nach der Taufe. Vor der Taufe ist nur Kurpfuscherei. Deshalb, du musst erstmal den einen Schritt tun, dich lösen von den ganzen Flüchen. Und zwar in der Wüste, das hat der Herr alles für dich erledigt. Da waren sie alle unter der Wolkensäule. Aber dann im gelobten Land beginnt das Aufräumen mit dem ganzen Zauber. Alles, was nicht göttlich und Gott geweiht ist. Da wird nichts mitgenommen. Da wird nichts mitgenommen von Jericho, dieser babylonische Mantel. Weißt du, wir sind so schnell wieder babylonisch zu werden. Der Mantel bringt Fluch. Nach der Taufe, nachdem du durch den Jordan durchgegangen bist, ist es, halte dich fern von diesem ganzen Zauber der Kanaaniter. Und frag nicht, wie haben die Völker da ihre Götter und Götzen angebetet. Interessiere dich nicht für diese Altäre, die Gott zerstört hat. Und nimm nicht diesen babylonischen Mantel. Achan, das gibt nur Niederlagen in deinem Leben. Aber Gott ist gut. Weißt du, Gott erlaubt Niederlagen in deinem Leben, damit es korrigiert wird. Und dann Josua sagt, was haben wir falsch gemacht? Und genau das ist, wie man seine Fehler korrigiert, indem man sich fragt, was habe ich falsch gemacht? Wo haben wir nicht aufgepasst? Wo hat sich einer versündigt? Und da kommt schon die Wahrheit raus. Die Taufe ist die Einlassung, Einstieg ins Reich Gottes, die Zulassung und die Vorlassung zu Gott. Dass du zum Herrn kommst und in die Gegenwart Gottes treten kannst, das ist die Taufe. Und damit beginnt das Abenteuer des Glaubens. So viele Menschen, die warten und warten und warten und warten und wissen nicht, was sie verpassen. warte nicht so lange, wenn du weißt, ich bin Kind Gottes, ich habe Jesus mein Leben gegeben, nicht, ich möchte so schnell wie möglich adoptiert werden. So schnell wie möglich. Lass dich vom Teufel nicht beschneiden, dich von ihm behindern mit deinem Aufstieg und blockieren und aufhalten, ganz besonders durch die Frommen. Ja, du bist schon getauft. Als Kind besprengt, gewiss bist du, da bist Gott geweiht. Das ist doch was Schönes dabei, wenn du Gott geweiht bist. Aber das reicht nicht aus, um ins Reich Gottes zu kommen. Die Israeliten sind alle durchs Rote Meer gezogen. Aber das hat nicht gereicht, um das gelobte Land zu erreichen. Das war noch weit weg. Du brauchst den Teufel nicht als deinen Aufklärer. Gott will deinen Aufstieg. Und deshalb hab keine Angst. Gott wird dir nichts Verkehrtes geben. Wenn du mit Gott anfängst, ernst zu gehen, dann wird alles nacheinander so gefügt, wie es brauchst. Nicht, und deshalb, du wirst hier bei uns nicht Mitglied unserer Gemeinde. Absolut nicht. Ich will gar keine Mitglieder haben. Du wirst Glied am Leib Jesu Christi. Und dann nimmt der Heiland dich in die Hände. Und dann wirst du Gottes Handarbeit und Gottes Modell. Und dann entwickelst du dich so, wie der Herr es will, dass du dich entwickelst. Vielleicht 1,50 Meter. Oder 2 Meter, je nachdem, was Gott aus deinem Leben machen möchte. Und es wird dir der Heilige Geist gegeben und der wird dich in alle Wahrheit führen. Hab keine Angst also. Du musst keine Angst haben, wie geht's mit mir weiter. Zieh deine Straße dann fröhlich mit Gott. Weißt du, werdet voll Heiligen Geistes, kommt nach der Taufe. Du hast ein Vorrecht, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Gott ist dein Vater, du bist dein Kind. Die stehen alle Verheißungen zu, die Gott einem seiner Kinder gegeben hat. Wenn ein Kind diese Verheißung bekommen hat und diese Erfüllung erlebt hat, dann hast du es auch ein Recht. Gott wird für dich sorgen. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder, dann plötzlich wirst du vom Geist Gottes geleitet, da wirst du plötzlich hier vorbeikommen oder du wirst dorthin gehen. Du wirst dann deine Geschwister, deine Brüder finden. Weißt du, du weißt nicht, wer dein Bruder, deine Schwester ist. Du glaubst, das ist es, du nimmst es an. Aber du musst vom Herrn hingeführt werden, wer dein Bruder, deine Schwester ist. Gott muss dir die Augen öffnen. Wir sind blutsverwandt miteinander. Und das zieht dich dann zu deinen Geschwistern. Irgendwie merkwürdig, du weißt nicht wie, aber du wirst vom Heiligen Geist gezogen zu deinen Geschwistern. Das macht der Heilige Geist. Er wird dich in die richtige Gemeinde führen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe so viele Hunderte schon getauft, wenn nicht gar Tausende. Viele, viele, viele. Hier im Wannsee, 2-mal im Monat haben wir manchmal Taufen gehabt, hier im Wannsee. Als unsere Rumänen kamen, haben wir noch kein Becken gehabt. Und so weiter. So viele. Und die Leute sind irgendwo hingegangen. Und dann bin ich in Rumänien eines Tages und so weiter. Pastor Matutis, Pastor Matutis. In einer Gemeinde, bei den Zigeuner bin ich gelandet, da irgendwie in einem Gottesdienst. Pastor Matutis, du hast mich getauft. Ich habe gesagt, das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Weißt du, ich taufe. Weißt du, glaubst du, dass Petrus weiß von diesen 3000, die getauft worden sind, wen er alles getauft hat? Gar nicht wichtig. Gott muss die Leute kennen. Und Gott muss sie in seine Hand zeichnen. Und Gott sagt, niemand wird mich aus meiner Hand reißen. Gott muss das tun. Weißt du, wenn du dann in deinem Kirchenbuch eingetragen wirst, was nützt es dir? Bei Gott musst du eingeschrieben sein. Dass mein Name dort steht, nur um diese sich fließt, sagt der Liederdichter. Dann sorgt Gott, wie es mit dir weitergeht. Auch mit mir. Ich bin so froh, dass Gott mich da weitergeführt hat. Plötzlich lese ich, du brauchst den Heiligen Geist. Und dann plötzlich kriege ich den Heiligen Geist und werde geführt dann zu Geschwistern, die den Heiligen Geist haben. Ich war so enttäuscht und so frustriert von meiner Gemeinde. Die haben gesagt, das ist alles vom Teufel, was du da hast. Die haben mich nicht verstanden, mich nicht richtig aufgeklärt. Und dann höre ich, und wer noch Geistestaufe braucht, sollte noch zurückbleiben. Wassertaufe habe ich schon gehabt. Und eine Geistestaufe habe ich noch nie gehört, dass sowas gibt. Dann bleibe ich zurück. Und dann klärt mich der Bruder auf, was es ist. Und dann sage ich, das habe ich schon, das hatte ich schon. Weißt du, ich hatte es und ich wusste nicht, dass es von Gott war. Weißt du, du hast manchmal Erlebnisse Gottes und du kannst nicht erklären. Und dann sagen ein paar Dumme, das ist vom Teufel. Dann hat der Bruder gesagt, und er war ganz koscher, hat gesagt, geh nach Hause, knie dich hin und sag, Herr Jesus, war das von dir, lass es wiederkommen, war es nicht von dir, halt es fern. Ich habe mich hingekniet und Halleluja, und es fing an zu fließen und es floss und floss und floss und fließt bis heute. Und ich weiß, dass ich vom Herrn bekommen habe. Weißt du, manchmal durch Zweifel müssen wir zum Glauben kommen. Durch Krisen zum Glauben. Aber Gott führt es. Und dann kommst du mit solchen Leuten da zusammen, die dir dann die Wahrheit sagen. Und du wirst immer weitergeführt. Glaub mir das, wirst weitergeführt. Du musst Gott etwas zutrauen. Der Kämmerer, der Philippus hat dem Herrn was zugetraut. Traue Gott zu, dass er dich weiterbringt in deinem geistlichen Leben, in deiner ganz geistlichen Entwicklung. Dass er das reinigt, was an dir noch nicht göttlich ist. Das sind deine Vorrechte, Kind Gottes. Das ist deine Vorrechte. Der Herr ist es, der dich beschneidet. Und ich sag dir und ich warne dich, hüte dich vor Menschen, die dich beschneiden wollen. Das sind alles Verbrecher. Menschen, die dich beschneiden wollen. Der Herr sagt, das ist zu viel, da muss man ein bisschen weg. Da. Also bitte, so kannst du nicht vor mein Angesicht treten. Der Herr ist es. Und du hast mir mit deinen Sünden mir Arbeit gemacht. Und zwar nicht vor der Bekehrung, sondern nach der Bekehrung. Es ist interessant, wenn du die Bibel liest, die Arbeit mit den Sünden, die machst du nach der Bekehrung. Vor der Bekehrung hat der Heiland alles ausgeglichen, die Rechnung bezahlt. Hat für die Sünde gebüßt, aber diese Untugenden, du hast mir so viel Arbeit. Weißt du, du lügst ständig, du stiehlst ständig. Weißt du, wir leben so in der alten Gewohnheit, in dem alten Trend, im alten Fahrwasser und wir müssen zuerst mal entwöhnt werden von unseren Tabletten und von unserem Nikotin und von den ganzen Teufelsmedizin. Wir müssen entwöhnt werden und sagen, das ist zu viel, also du darfst aber nicht alles. Und du siehst, wie dann der Herr an dir arbeitet, so in kleinen Stück, so als Klempner. Der arbeitet. Und du hast mir mit deinen Sünden viel Arbeit gemacht. Ich mache meinem Gott immer noch Arbeit mit meinen Sünden. Ich sage, wie bitte? Wir sind noch nicht am Ziel. Und ich denke manchmal, ich bin schon rein und clean und wunderbar und alles. Und dann negative Gedanken, Ärger, Bitterkeit. Groll, Wut, weißt du, die Werke des Fleisches, oder erschreckst du dich, die Werke des Fleisches, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden, da wirst verletzt, bildest dir was ein, jetzt, wunderbar, oder streitest dich mit jemand, Werke des Fleisches, irgendwas, Lässigkeit, Oberflächlichkeit, Konkurrenzdenken, all das sind solche Untugenden, die der Herr dann nachher aus der Welt schaffen möchte bei dir und sagt, Johannes, bleib ruhig. Weißt du, der alte Mensch wird immer wieder jeden Tag gekreuzigt werden. Du musst jeden Tag zum Kreuz kommen. Weg, das muss auch noch weg. Herr, und so auch. Weißt du, die Taufe ist ein einmaliges Ereignis in deinem Leben, aber dann nachher geht es permanent Schritt für Schritt. Gottes Arbeit, Gottes Werk an dir. Jesus oder Johannes der Täufer sagt in einer seiner Predigten, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, der tauft euch mit Geist und Feuer. Der nach mir kommt. Nach der Wassertaufe beginnt das Werk des Heiligen Geistes, das Werk des Feuers. Und weißt du, was Feuer macht? Verbrennt. Das wird verbrannt und das wird verbrannt. Das merkst du gar nicht, dass es weg ist. Plötzlich wunderst du dich, Mensch, ich muss nicht mehr dieses und jenes. Ich muss mich nicht mehr ärgern. Ich muss mich nicht mehr aufregen. Ich muss mich nicht mehr kränken und mich krank machen und mich selbst zerstören und mir die Fingernägel beißen. Nein, plötzlich, du musst nicht mehr. Das ist was Schönes, du brauchst nicht mehr. Es ist so wichtig, Geschwister und Freunde, dass du das Leben im Geist beginnst. Nicht im Buchstaben. Hör auf mit dem Buchstaben. Weißt du, so viele Christen, die nützen nur Bibelverse. Aber Bibelverse zu benutzen nur für dein geistliches Leben ist teuflisch. Was hat er gesagt? Doch. Nur Bibelverse zu benutzen ist teuflisch. Du musst, und was macht der Teufel? Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. So kommt der Spitzbub. Nur Bibelverse. Du musst dich hüten, nur nach Bibelversen zu gehen. Du brauchst nicht nur die Bibelverse, sondern den Geist, der hinter diesen Bibelversen steht. Den Geist, der hinter diesen Bibelversen steht. Und das ist der Heilige Geist. Geist Gottes. Sonst gehorchst du dem Teufel. Und der Herr Jesus ist ja beinahe drauf reingefallen. Das sind Steine, es hungert ihn. Du hast Vorrechte. Und wenn du nicht aufpasst, der Teufel nützt deine Privilegien aus. Und sagst, mach die Steine zu Brot, zu Powersprüche. Aber lern dem Heiligen Geist zu gehorchen. Lern dem Heiligen Geist zu gehorchen. Wenn du Jesus ernsthaft folgst, wirst du vom Geist Gottes geleitet, nicht von deinen Gefühlen. Es hungert mich. Geschwister, das ist so wichtig, vom Geist Gottes geführt zu werden. Dann gehorchst du nicht mehr den niedrigen Lüsten und Gelüsten und dann versuchst du dich auch nicht selbst zu verwirklichen. Dann lernst du, und das hat Jesus gesagt, wovon der Mensch lebt. Der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Du hast ein Recht auf Worte, die durch den Mund Gottes gegangen sind. Worte, die durch den Mund Gottes gegangen sind. Weißt du, das ist so kindlich. Zerkauen oder in den Mund spucken. Gott ausgesprochen. Das, was Gott zu dir ausgesprochen hat, was er direkt rübergebracht hat. Nicht nur geschrieben, es steht geschrieben, sondern der Mensch lebt von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Lass es zergehen. Und du wirst etwas begreifen. Etwas begreifen. Das durch den Mund Gottes gegangen ist, dass er dir selbst gesagt hat, dass er dir vorgekaut hat, dass er dir vorgearbeitet hat, dass er dir selbst offenbart hat, dass er dir selbst verklärt hat. Und nicht irgendein dummer Depp oder Dummkopf oder Schwätzer oder fromme Phrase. Du musst da nicht Bibelstellen nachhaben. Guck mal, die reden alle aus der Bibel. Der Teufel predigt auch den ganzen Tag aus der Bibel. Eine Bibelstelle nach der anderen. Aber du brauchst ein Wort, das durch den Mund Gottes gegangen ist. Ein Rhema-Wort. Ein inspiriertes Wort Gottes. Mit den Buchstaben schaufelst du dein Grab nur. Vergrößerst dein Elend. Du sagst ja, ich zitiere den ganzen Tag Bibelverse. 100 Bibelverse jeden Tag. Passiert nichts. Lieber ein Vers und Heiliger Geist. Und hast mehr davon. Dann ist die Währung gedeckt. Alles andere sind Scheine ohne Deckung. Du brauchst jetzt vom Wort Gott, vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Echte Jünger Jesu hören, was er sagt. Tun, was er sagt. Und das ist Nachfolge. So viele Menschen sind dem Teufel auf den Leim gegangen. Ist ja so schlimm heutzutage. Weißt du, und er wird seinen Engel senden und sie werden ihn auf Händen tragen. Du kannst mit der Güte und Gnade Gottes nicht spielen. Es gibt Bewegungen in Deutschland, das ist grauenhaft. Grauenhaft. Weißt du, Gott wird schon sorgen, Gott wird alles recht machen. Nein, vergiss es. Viele Leute haben ihre Knochen gebrochen, sind vom Dach gesprungen. Und dann sind daher nachher die Fratze der Teufel, sind im Glauben erschüttert. Und jetzt werde ich noch etwas Schockierendes noch sagen. Glaub nicht nur der Bibel. Die Bibel ist kein Papst. Glaub dem Wort Gottes, was in der Bibel drin steht. Und dem Wort Gottes, was Gott dir offenbart. Wir leben von der Offenbarung des Wortes Gottes und nicht nur von des Buchstaben. Hör nicht jeden Quatsch und frommen Quatsch noch dazu. Hat es der Heilige Geist gesagt. Und deshalb, dir muss der Heilige Geist sagen, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Das kam aus deinem Herzen bei dem Kämmerer. Es muss aus deinem Herzen kommen. Und da beginnt die Wiederherstellung deines Lebens. Da beginnt dieser neue Trip, die neue Reise. Du kommst anders nach Hause, als du hergekommen bist nach Jerusalem. Dann beginnst du Jesus raufzuhören plötzlich. Da ist Wasser, was hindert es mich? Zuerst mal, wovon spricht er? Von sich selbst oder von jemand anders? Wovon spricht der Prophet? Weißt du, du musst rauskriegen, wovon spricht die Bibel? Was meint er? Und ich darf dir eines sagen, du kannst die Bibel aufschlagen, wo du willst, immer spricht sie von mir. Ich bin immer betroffen. Und ich werde immer da gestutzt. Die Bibel spricht überall von dir. Wovon spricht er? Er spricht von Jesus und von dir. Wovon spricht er? Und als er das kapiert hat, fragt er, was muss ich tun? Wie geht es mit mir weiter? Und dann, du musst aufpassen, das alles könnt ihr haben, die Versuchung Jesu, gleich nach der Taufe. Ich sag dir, nach der Taufe ist der Teufel los. Liebe Täuflinge, in aller Liebe muss ich euch sagen, nach der Taufe, wenn ihr aus dem Wasser rauskommt, dann kommt der, nicht der Teufel, kommt der Heilige Geist und führt euch in die Wüste. Der Heilige Geist führt euch in die Wüste. Manche denken, der Teufel hat mich in die Wüste gejagt. Nein, nein, der Heilige Geist führt dich in die Wüste, damit wir versucht werden. Und damit wir nicht mehr irgendwelchen Gauner, Ganoven, Lügner, Schwätzer auf dem Leim gehen. Das alles könnt ihr haben. Weißt du, dieses positive Evangelium, ich bin positiv. Und das Evangelium ist das Positivste auf der Welt, was es überhaupt gibt. Aber ich glaube nicht, was so diese ganzen Positiv-Evangelisten verkündigen und verzapfen. Und sie ausmalen. In Südafrika, Pastoren von dem positiven Evangelium, Power-Evangelium nennen sie das, alles Power, 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 haben sie Mercedes bestellt, die größten. Nicht nur einfachen Mercedes, die größten Mercedes. Und dann kamen die Mercedes und das Geld war nicht da zu bezahlen. Immer im Glauben bestellt. Ja, ich denke positiv. Der Heilige Geist muss dir zeigen, was du bestellen und nicht bestellen sollst. Und nicht wahnsinnig werden. Und nicht diese frommen Phrasen. Hier in Berlin gibt es eine Gemeinde und die gibt es in Bayern. Die haben dort in Bayern ihr Zentrum und so weiter. Und immer, der Herr ist in dir, Christus ist in dir und so weiter. Und jetzt, wisst ihr, was die machen? Die Pastoren tauschen ihre Partnerinnen und Partner auseinander und so weiter. Und da sitzen sie den Mädels oder die Frauen einander auf dem Schoß. So eine Schmusegesellschaft. Schmusegemeinde. Liebe. Mir hat jemand geschrieben, Bruder, mal tut es. Liebe ist das Größte. Und weißt du was, das ist Sex. Unmoral, Unzucht. Und genau das, was der Teufel hinbringt. Leute, die gut angefangen haben, die mit Jesus angefangen, aber die haben die Prüfung, sind sie durchgefallen. Hier in Berlin, der Pastor, der geht mit anderen Frauen ins Bett. Und hier in Berlin. Und sogar Leute, die mal bei uns waren. Und die sitzen dann da auf dem Schoß und schmusen und schunkeln und so weiter. Alles Liebe. Ich sage das nur, weil es Quatsch ist. Ich glaube nicht an solchen Quatsch. Weißt du, und er gab ihnen kräftige Irrtümer. Die Wahrheit nahmen sie nicht an und er gab ihnen kräftige Irrtümer. Und es fängt immer bei Sex an. Es fängt immer bei Sex an. Du musst beim Heiligen Geist in die Schule gehen. Amen. Oh, Halleluja. Und da fällt es wie Schuppen von den Augen. Da erkennst du die Wahrheit. Gestern war eine Frau da, die hat gesagt, ich kann das nicht mehr angucken. Und die war sogar als Gründungsmitglied von diesem Verein. Ich kann das nicht mehr angucken, was da alles bei uns passiert. Ich bin jetzt schon 4 Wochen nicht mehr dort gewesen. Egal. Sollte auch gar nicht hingehen. Hat das alte Weib nichts zu suchen dort. Nichts für sie, zu alt dafür. Ich sag das nur. Weißt du, der Teufel macht sich lustig über solche Vereine. Er wird euch zeigen. Er wird euch aufklären, er wird euch in alle Wahrheit führen und er wird dich auf jeden Fall von der Sünde fernhalten. Meidet, in der Bibel heißt es sogar sexuell, meidet jeden bösen Schein. Und weißt du, und dann Geschwister, wie die ihre Gebetsstunden machen? Jemand hat mir das erzählt, ich war nicht dabei. Dann sagen sie, Geschwister, Brüder, Schwester, wir tauschen einander, du gehst ja zu dem und wir sitzen auf dem Schoß und wir schmusen und lieben uns. Das ist Unzucht pur. Unzucht pur. Und dann gibt man sich der Bruder als Volksapostel, Völkerapostel aus. Weißt du, und der Laden geht bald dicht. Genauso haben die Children of God angefangen. In der Jesus-Bibel-Bewegung. Dann haben sie Partnertausch, dann wussten sie nicht mehr, von wem das Baby ist. Leute, hütet euch vor solcher Gesellschaft. Aber der Teufel wird kommen, das ist ja für das Fleisch verlockend. Für das Fleisch ist es verlockend. Okay, wo bin ich stehen geblieben? Spring vom Dach. Genau so kommt er. Der wird seine Engel sein, der wird euch behüten. Ich habe eine pfingstliche Sekte in Heilbronn oder bei Heilbronn. Weißt du was, ich will nur sagen, welche verrückte Leute sind. Die haben Testen genannt. Dann haben sie verordnet, der Bruder mit der Schwester gehen zusammen in ein Zimmer, schlafen heute Nacht und wenn sie sexuell nichts haben, haben sie die Prüfung bestanden. Ist das nicht Blödsinn? Ist das nicht Blödsinn? Ist das nicht Blödsinn? Und so fängt's an. Und dann nennen sie Spätregen. Spätregen. Und so nennen sie Testen. Und das war ganz, ich weiß es aus eigener Erfahrung, mein eigener Schwager ist mal dort gelandet. Ich weiß von diesem Quatsch. Und was dort wirklich geht. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, gibt der Herr kräftige Irrtümer. Okay, ich sage nur die Wahrheit. Meine Augen, Psalm 25, Vers 15, sehen stets den Herrn. Und dann Psalm 34, er erquickt meine Seele, wenn du auf Gott schaust und dich nicht blenden lässt von der Atmosphäre und dergleichen. Gott will sein Heil dir schenken, sein Heil dir offenbaren, sein Heil dir mitteilen. Und dann erkennst du, was für Vorrechte du hast. Dann erkennst du, was für Privilegien Gott dir gegeben hat. Ich muss das nicht mehr. Ich kann treu sein. Ich kann brav sein. Ich kann anständig sein. Ich kann das. Plötzlich kann ich das. Dann erkennst du, was auf dich wartet. Nicht irgendwie die Engel werden kommen und mich auf Händen tragen. Nein, ich werde über die Engel herrschen. Psalm 8. Und Gott hat uns etwas niedriger gemacht wie Engel. Wie sich selbst, aber über die Engel gestellt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Berechtigungen und Anrechte und Ansprüche und Monopole du hast. Großartig. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Gott liebt dich. Aber er liebt nicht, wenn du Sünde tust. Und dich in solche sündige Gesellschaft begibst. Solche ausschweifende. Deshalb sagt die Bibel ausschweifendes Leben. Das ist gemeint mit ausschweifendem Leben. So fängt der Teufel an. Und wenn du ein Volk verderben willst, hat William gesagt, schick diese Mädels darüber, die Moabiterinnen, lass sie da Kontrakte, Verträge machen und so weiter. Und dann wir sehen, was dabei rauskommt. Das Ding wird nicht überleben. Ich kann euch schon heute schriftlich geben, dieser Verein wird nicht überleben. Und es immer mehr Gemeinden spalten sich und trennen sich von denen und sagen, mit diesem Sündenbabel, mit Sodom und Gomorra wollen wir nichts zu tun haben. Mit Sodom und Gomorra und Leute, die hier bei uns waren, die ich selber getauft habe. Ich habe denen die Warnung zugeschickt, weißt du, dann regen sie sich auf, ich kritisiere. Aber man muss kritisieren, man muss den Leuten die Wahrheit sagen. Man muss auf die Finger klopfen und sagen, so nicht, meine lieben Geschwister und Freunde. Und ich bin glücklicherweise nicht selber schuld, sondern der Peter Wenz in Stuttgart, ein Pastor, hat einen Brief aufgesetzt. Und was er erlebt hat, hat 400 Leute in seiner Gemeinde verloren durch dieses Pöbelvolk. Und der hat dann einfach verschickt an all die ich wusste, dass die dorthin gehen. Und ich fühle mich so frei. Wir haben einen Auftrag, vor diesem Volk zu warnen. Das ist unser Vorrecht. Zu sagen, nein Leute, so geht's nicht weiter. Kehrt um, verändert euer Leben. Also du kannst dir gar nicht vorstellen, was der Teufel alles anstellt, um Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Aber du kannst auch nicht vorstellen, was der Heiland alles macht, um sie wieder auf die Beine zu bringen. Amen. Und wenn wir fallen, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, der uns wieder zurückbringt. Wir sind alle mal in die Irre gegangen. Wir haben alle mal Fehler gemacht. Und ich bin überzeugt, auch diese Geschwister, ich bete für sie, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und die Wahrheit ist, was sie frei macht. Die Wahrheit ist es, was sie frei macht. Und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist immer so was Wichtiges. Halte dich an deinen Privilegien. Halte an deine Rechte. Halte an deinem Zustand, was du erreicht hast in deinem Leben, dass du der Sünde gestorben bist. Und verinnerliche mehr und mehr Jesus in deinem Leben. Vergrößere ihn. Weißt du musst die göttliche Seite in deinem Leben mehr und mehr entwickeln. Die göttliche Seite muss ein Teil unseres Lebens werden. Jesus, komm und nimm Gestalt in mir. Und wir müssen unser Leben mehr und mehr Jesus übertragen. Nicht dem Mädel oder dem Jungen auf dem Schoß sitzen. Jesus unser Leben übertragen. Du bist geschockt vielleicht, was ich sage, aber so ein Sodom und Gomorra Leben gibt es hier in Berlin. Und nicht nur in Berlin, geht von Bayern aus. Und versaut ganzes Land. Das Leben mit Jesus ist spannend, aufregend, interessant. Und wenn du mit Jesus gehst und mit Jesus wandelst und mit dem Heiligen Geist wandelst und Christus in dir ist, weißt du, was dann passiert? Du hast Übersicht über die Dinge deines Alltags. Du hast die Dinge unter die Füße. Du hast dein Ego unter deine Füße. Weißt du, es ist ein Vorrecht, Selbstkontrolle. Nicht sich gehen lassen, Selbstkontrolle. Nein. Weißt du, das Größte ist, lern doch einmal, ein einziges Mal in deinem Leben Nein zu sagen. Du wirst geschockt sein, wie das funktioniert. Nein. Und die lassen dich alle in Ruhe, wenn du einmal Nein gesagt hast. Das ist ein Vorrecht. Nicht nur immer, ja, ja, ja. Weißt du, wir sollen ja, ja, nein, nein. Das sollte unsere Rede sein. Und wir sollten nicht ja sagen und dann nachher nein denken und tun. Nein, ja, ja, nein, nein. Und du wirst erstaunt sein, wie das alles wirkt. Ja zum Herrn, Nein zum Teufel. So einfach ist das. Und in dem Augenblick, wo du dich taufen lässt, sagst du Ja zum Herrn und alles, was jetzt kommt, du weißt gar nicht, was jetzt kommt. Wenn mir jemand gesagt hätte, wenn du heiratest, dann kommt das und das und das und das, die Verantwortung und diese Schulden und diese Arbeit und diese Aufgabe. Da musst du Wäsche waschen, da musst du abspülen, da musst du putzen womöglich, da musst du alles machen als Mann. Das hat man mir nicht gesagt. Aber plötzlich kommt das alles und genauso ist es beim Heiland. Dir hat man noch nichts gesagt. Und das passiert, wenn du Jesus ernsthaft nachfolgst, dann gehst du wie dieser Königin von Kandaze, von Äthiopien da, der Königin von Saba, dann heißt es, die Hälfte wurde mir nicht gesagt. Die Hälfte. Aber du lässt dich auf ein Abenteuer ein, du gewinnst neue Freunde, wenn du Ja zu Jesus sagst, gewinnst neue Freunde, neue Bekannte, neue Brüder und Schwestern in Christus, deine Familie vergrößert sich massenhaft. Ohne Inzucht. Ja, ich sag, weißt du, die Children of God, das ist so eine Sekte, Pfingstler-Sekte gewesen, deine Jesus-People-Bewegung, das war furchtbar. Die haben das ganze Evangelium in Verruf gebracht in den 60er, 70er Jahren. Und ich weiß, was das bedeutet. Weißt du, wenn so moralisch nicht mehr, dass du nicht mehr weißt, da sind Kinder da, wem, wo sie hingehören. Und genau das blüht hier in Deutschland, genau der gleichen Gesellschaft. Ich sage es nur, damit wir sind erlöst von dieser Lebensweise und wir sind versetzt ins Reich Gottes. Und wir gehen mit Jesus konsequent unseren Weg. Das sind unsere Vorrechte. Ich brauche das nicht mehr. Dem amerikanischen Evangelisten Moody, da kam eine Dame, Lebedame, 1800 und noch was, eine Lebedame und sagte, ach, Herr Moody, Sie tun mir so herzlich leid, ihr Christen, ihr dürft nicht rauchen, ihr dürft nicht trinken, ihr dürft nicht tanzen, ihr dürft gar nichts, ihr seid arme Teufel. So ähnlich kamen sie zum Evangelisten Moody und erzählte ihm und dann sagt Moody, wie bitte? Ich darf nicht. Ich kann alles. Dann sagte, also, was sagen Sie? Ich kann alles. Ich kann alles. Er sagte, also, Sie sind der erste Pastor, der das sagt. Ich kann alles. Aber nicht alles frommt mich. Ich kann alles. Aber nicht alles frommt mich. Und du wirst merken, wenn du ernst mit Jesus gehst, ich kann. Aber ich muss das nicht mehr. Brauche das nicht mehr. Ich muss das nicht mehr haben. Ich habe festgestellt, Befreiungen von göttlicher Art, plötzlich brauche ich kein Rauschgift. Plötzlich brauche ich kein Nikotin. Plötzlich brauche ich kein Alkohol. Und wie das funktioniert, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall im Gehirn schaltet der Heilige Geist was aus. Ich brauche nicht mehr. Und das ist das Werk Gottes. Wenn du dich anstrengst und wenn du dich bemühst, und ich weiß, wovon ich spreche, in unserer Drogenarbeit in Stuttgart sind über 80 Leute in einem halben Jahr frei von Rauschgift gekommen. Und so weiter. Ohne, dass sie den Hühner Eier absammeln. Und ohne, dass sie auf dem Bauernhof da 6 oder 9 Monate zubringen. Einfach durch Gebet. Irgendetwas hat sich im Gehirn ausgeschaltet. Ich brauche das nicht mehr. Jesu Macht bricht alle Gewalt der Sünde. Das ist das Vorrecht. Der Herr macht uns frei. Und wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Der ist recht frei. Privilegien, Vorrechte. Und du kannst nichts mehr tun, Bruder, Schwester. Du kannst dich anstrengen. Du musst nur dem Herrn deinen Schädel öffnen lassen. Herr, mach eine Gehirnoperation. Gib mir einen neuen gewissen Geist. Und gib mir ein neues Herz, Herr. Dann brauche ich das alles nicht mehr. Du brauchst dieses göttliche Wunder. Das ist dein Vorrecht. Du darfst heute um ein neues Herz bitten und einen neuen gewissen Geist. Und du weißt gar nicht, wie dieser Geist aussehen soll, aber bitte um diesen neuen gewissen Geist. Und du wirst plötzlich eine neue Kreatur sein in Jesus Christus. Und dann sind wir sein Volk und er ist unser Gott. Wir sind seine Kinder, er ist unser Vater und Mutter. Wir sind seine Knechte und Diener und wir sind ein Teil seines Leibes. Fantastisch. Es funktioniert, wenn du ein Teil seines Leibes bist. Solange du nicht ein Glied an seinem Leibe bist, funktionierst du nicht. Weißt du, so eine Prothese. Solange du nicht getauft bist, bist du eine fromme Prothese. Du passt an den Herrn Jesus. Weißt du, du bist genau angepasst. Aber du funktionierst nicht. Und man merkt, der hat eine Prothese. Aber wenn du verwachsen bist mit Jesus, und die Taufe ist so ein Schritt, wo wir mit Jesus verwachsen. Und das geht nicht von heute auf morgen, liebe Geschwister und Freunde. Und das möchte ich euch in aller Freiheit und Freimut sagen. Es geht nicht von heute. Es ist ein Prozess. Ein Prozess der Reifung. Die Taufe, die ist in 5 Sekunden fertig, aber die dauert ein ganzes Leben lang. Ein ganzes Leben lang. Die dauert bei mir immer noch an. Nach der Taufe, der alte Adam, der alte Matutis konnte schwimmen. Und er immer wieder, der alte Mensch kam immer wieder hoch. Der hat sich reizen lassen. Der hat stur geschaltet. Der hat alles Mögliche gebockt und getrotzt. Hat sich unmöglich benommen. Und ich muss immer wieder, und ich halte den alten Menschen immer schön unten unter das Wasser. Mund halten, stille sein, Gott arbeiten lassen. Ich warne euch, Geschwister, wenn ihr euch taufen lässt, macht euch bereit, es geht euer ein ganzes Leben lang. Und denkt nicht, in 5 Sekunden ist alles vorbei. Aber ihr seid auf etwas eingestiegen, ihr habt euch auf etwas eingelassen, wo der Herr sagt, ich bin jetzt derjenige, der für euch sorgt. Ich bin jetzt derjenige, der euch vorangeht, wie diese Bundeslade. Ihr müsst nur hinter mir hergehen. Und da müsst ihr keine Angst haben. Der Herr, der Bund geht mit dir, der Vertrag geht mit dir. Der Vertrag hält, selbst wenn alle nicht mehr da sind. Der Bund Gottes ist ein ewiger Bund. Deshalb, wenn du geboren wirst, das ist zeitlich, bis dass der Tod euch scheidet beim Standesamt. Das kann ich sagen, bis der Tod euch scheidet. Meistens hält es auch nicht lang, auch nicht so lang, verstehst? Bis der Tod euch scheidet. Aber hier, wenn ich taufe, bis ihr bei Jesus seid. Und Geschwister, Gott wacht über diesen Bund. Israel, Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen, die haben nicht gehalten, die konnten nicht halten, aber Gott steht treu zu Israel bis heute. Und er wird treu zu Israel stehen bis in alle Ewigkeit. Einen ewigen Bund hat er mit dem Volk Israel geschlossen, mit Abraham damals. Und da konnten sie machen, was sie wollten, die konnten sich querstellen, wie sie wollten. Und Gott hat sie immer wieder zurechtgebogen. Und dann lese ich um Davids Willen. Die Kinder wollten nicht das tun. Salomo, um Davids Willen, das Reich wird erhalten. Hiskia, um Davids Willen, du bleibst König. Um Davids Willen erhalte ich Jerusalem. Ahab, der schlimmste aller Könige Israels, um Davids Willen bleibt einer auf dem Thron, bis der Messias kommt. Um Davids Willen. Gott hat einen Bund gesprochen und Gott steht zu seinem Bund und seinem Versprechen. Und Gott schließt mit dir heute Abend einen Bund und es hält für alle Ewigkeit. Du bist harponiert, du kommst nicht mehr los. Und ich krieg Briefe. Das ist erstaunlich. Ich habe neulich einen Brief gekriegt. Jemand sagt, ich habe dich per Internet gefunden und so weiter. Du hast mich getauft. Kannst du dich noch entsinnen? Da und da von fast 40 Jahren ist es hier. Vor 40 Jahren. Und ich habe einfach mal geguckt, wo du bist. Du kommst nicht aus meinem Gedächtnis raus. Also, das ist schlimm. Ich habe die Leute vergessen, aber die vergessen mich nicht. Und du kommst nicht aus dem Gedächtnis. Ich muss dir einfach nur Hallo sagen, mir geht's gut, ich bin Kind Gottes wieder. Ich bin irre, und das ist das Schöne dabei, ich bin Irrwege gegangen. Ich habe so viel Elend durchmachen müssen und so viele Tiefpunkte. Und ich habe zum Heiland zurückgefunden und ich wollte dir nur Hallo sagen, es ist alles gut. Und dann fragst du, muss ich mich nochmals taufen lassen? Auch jemand, wo hier eine gefragt hat, das bezüglich, soll ich mich nochmals taufen? Nein, ich habe gesagt, das gilt. Du musst dich nicht nochmals taufen lassen, wenn du das den Eindruck hast. Manche Leute haben den Eindruck, ich bin abgefallen, bin lau geworden und so weiter, dann muss ich mich nochmals neu taufen lassen. Nein, du musst es nicht. Wenn du den Eindruck vom Herrn nicht hast, dass du das musst, dann ist es okay. Und dann habe ich gesagt, jetzt bete darüber, frag den Herrn, du musst dich nicht taufen lassen. Wahrscheinlich hört sie unsere Predigt hin. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein. Wie kommt sie, dass sie sich taufen lassen, ob ich mich nochmals taufen lassen sollte? Und auf jeden Fall, dann, du musst nicht. Weißt du, der Bund, den Gott einmal mit dir geschlossen hat, der gilt. Der Vertrag ist uns kündbar. Und Gott kündigt nicht. Du kannst kündigen. Gott sagt, ja, ich weiß, was ich dir gesagt habe. Ich bin bei dir und ich will dich nicht verlassen. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet. Schau mich an. Diese Wunden, die gelten, die zählen immer noch nach 2000 Jahren. Lass uns aufstehen, lass uns ins Gebet gehen. Und lass uns Gott danken. Lass uns Gott danken, dass unsere Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Vater, ich danke dir für Jesus, ich danke dir für den Heiligen Geist und ich danke dir, mein Gott, dass du mich erwählt hast, vor Grundlegung der Welt dein Kind zu sein. Und ich danke dir für all die Menschen, die ich schon taufen durfte. Ich kenne die vielen nicht mehr, die sind irgendwo ihre eigenen Wege gegangen, aber irgendwie in der Ewigkeit werden sich die Fäden alle zusammenfinden. Und ich danke dir, Vater, dass auch heute Nachmittag und heute Abend, Herr, wenn Menschen getauft werden, dass sie einen Bund schließen mit dir für Zeit und Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Und wir möchten auch an unseren Bund denken. Halleluja. Und es hilft mir immer wieder, hat mir als junger Christ geholfen, immer wieder vorzuhalten, ich gehöre Jesus. Ich habe einen Vertrag mit Jesus. Jesus hat einen Vertrag mit mir. Und ich bin sein Eigentum. Und Taufe ist Herrschaftswechsel. Ich gehöre Jesus. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, Vater, ich danke dir, dass du mich angenommen hast als dein Sohn und deine Tochter. Ich gehöre dir und niemand kann und darf mich aus deiner Hand reißen. Ich gehöre dir. Oh, Halleluja, preis Gott, dass du ihm gehören darfst für Zeit und Ewigkeit. Kura Pashatara Bandara Santa. Herr, ich danke dir. Oh, dass dieser Bund hält, so wie der Bund mit Israel 3.000-4.000 Jahre schon hält. Herr, so hält dein Bund auch mit deinen Kindern für alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich danke dir. Preis Gott. Wir bleiben im Gebet. Ich möchte ein paar Brüder nach vorne bitten. Zuerst mal Bruder Samuel, Bruder Joachim. Ich möchte dich nach vorne bitten. Und Gotthard, du kannst heute auch mal nach vorne kommen. Und noch irgendjemand suche ich noch. Wo ist Winfried, kannst du auch nach vorne kommen? Wir wollen das Brot brechen und wir wollen zum Tisch des Herrn gehen. Weißt du, das Abendmahl ist etwas ganz Köstliches. Ihr sollt meinen Tod verkündigen, bis dass ich wiederkomme. Weißt du, was Jesus getan hat? Bevor er verraten wurde, bevor er gepeinigt wurde, bevor er geschlagen wurde, bevor er zugrunde gerichtet wurde, hat er sich selbst verteilt. Das ist mein Leib. Nehmt, 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 nehmt. Das ist mein Blut. Trinkt alle daraus. Es ist für euch. Bevor der Teufel seine Wut an Jesus auslassen konnte, hat Jesus sich verteilt. Und wir nehmen von dieser Verteilung teil. Vater, segne meine Geschwister. Segne meine Brüder, wo wir hier vorne stehen. Leg deinem Nachbar, deinem Bruder, deiner Schwester die Hand und lass uns zusammen beten vor dem Herrn, vor dem Angesicht des Herrn treten. Herr, wir brechen gemeinsam das Brot. Das Brot des Lebens. Du bist das Manna, das von Gott gekommen ist in diese Welt. Herr, und du beteiligst uns jetzt an deinem Leben, an deiner Herrlichkeit. Du beteiligst uns an deinem Bund. Und du gehst uns voran heute. Halleluja. Ich segne jetzt die Geschwister, die jetzt sich an dir, o Herr, beteiligen. Und Jesus, er hat das Brot genommen. In der Nacht, da er verraten ward, brach er das Brot und sagte, das ist der Leib, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Halleluja. Das ist der Bund des Neuen Testaments. Es wird für dich gebrochen. Und der Herr hat sein Leib dir und mir und uns gegeben. Preis Gott. Ich breche das nur einmal. Preis Gott. Halleluja. Vater, du brichst das Brot mit uns. Du beteiligst uns an dein Leben, an deinen Segen, an deine Herrlichkeit, an deine Gnade, an deine Treue. Und der Herr sagt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Du sollst heute Morgen beim Abendmahl schmecken. Nicht das Brot hier, diesen Matzen, nein, das, was Jesus für dich bedeutet, das, was er für dich ist. Er ist das Brot des Lebens für dich. Halleluja, preis Gott. Halleluja, das ist der Leib des Herrn, der für dich gebrochen wurde. Das ist der Leib des Herrn, der für dich gebrochen wurde. Das ist der Leib des Herrn, der für dich gebrochen wurde. Preis Gott, das ist der Leib des Herrn, der für dich gebrochen wurde. Und gib ihm dieses, weil er brauchst mehr. Und in der Nacht, da er verraten war, nahm er den Kelch, dankte und pries seinen Vater im Himmel. Und er sagte, das ist das Blut des Neuen Testaments. Das ist das Blut des Neuen Testaments für dich, für mich, für uns vergossen. Das Blut des Neuen Testaments. Halleluja. Und der Herr sagt, trinket alle daraus. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Halleluja. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Halleluja. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Preis Gott. Das Blut des Neuen Testaments für dich vergossen. Preis Gott. Halleluja. Vater, ich segne auch diesen Kelch. Die Kelche sind gesegnet. Und ich beteilige dein Volk an deinem Segen, Jesus. Und wenn du krank bist, nimm das Brot für deine Heilung. Es ist das Fleisch des Herrn. Und wenn du Sünde getan hast, in Sünde gefallen bist, schwach geworden bist, oh, du musst nicht warten, bis in alle Ewigkeit irgendetwas abzubüßen. Das Blut des Lammes reinigt dich. Heute Morgen, während du zum Abendmahl kommst, du wirst gereinigt und geheiligt. Der Herr segne dich. Amen.